Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 110. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, ja, da reden wir gleich drüber, würde ich sagen. Erstmal zu sagen, was wir in der Folge machen.
Genau, hast du denn schon gepackt?
Ja, ich habe schon gepackt, also zum Großteil. Noch nicht alles, aber zum Großteil.
Genau, denn der liebe Marc wird mich nächste Woche besuchen, also freut euch da auf eine weitere quasi live für uns, aber nicht für euch, Aufnahme von Radio Ravnica, die 111, haben wir uns dafür rausgesucht. Da freue ich mich auch schon und wir werden ein bisschen durch Berlin wandern, wenn die Zeit denn reicht. Aber apropos Zeit, wir haben ein vollgepacktes Programm heute. Und zwar war jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, also am Dienstag letzte Woche, der Magic Showcase 2021. Und wir haben gefühlt alles revealed bekommen, was nächstes Jahr und darauf das Jahr ankommt. Und dementsprechend werden wir aufgeteilt in verschiedene Bereiche über ja, die verschiedenen Themen reden. Zum einen Organized Play und Events, was da angekündigt und was nicht angekündigt wurde. Dann die vier neuen Standard-Sets für nächstes Jahr. Dann die vier plus neun Bonus-Sets für die nächsten Jahre. Zusatzprodukte und natürlich darf es heutzutage nicht fehlen, Secret Lair. Aber bevor wir anfangen, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns ein Like geben könnt, wenn ihr uns abonnieren würdet und auch beim MTG Blackset, also Marks Kanal, vorbeischauen könntet. Denn da gibt es fabelhaften Content und so verpasst ihr keine Folge Radio Ravnica. Dasselbe könnt ihr übrigens tun bei Spotify, Podigy, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Einfach Radio Ravnica folgen und keine Folge mehr verpassen. Positive Bewertungen sind dort auch sehr gerne gesehen. Und wenn ihr mit uns diskutieren wollt, in den Kontakt treten wollt und euch austauschen wollt über was auch immer, was in Magic abgeht, kommt auf Twitter, kommt auf Discord, auf unseren Discord-Kanal und diskutiert mit, seid dabei und stellt auch Fragen fürs Ask Us Anything, was wir heute wahrscheinlich mal nicht schaffen werden. Wenn, dann vielleicht eine Frage, aber auf jeden Fall nächste Woche wieder. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. Jeder Betrag hilft, aber die Goldunterstützer kommen bei uns in die Endcard und auch in den Abspann des Podcasts. Also werden wir dem Ende natürlich gebührend danken. Außerdem gibt's dort den Podcast in voller Länge als Video. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Der Magic Showcase, es war ein riesen Streaming-Event. Ich hab's live hosted oder wie auch immer geco-streamt. Viele andere haben es auch gemacht. Du warst auch unter anderem mit im Chat bei mir drin. Du hast es mitverfolgt. Wie hat's dir denn gefallen? So ein allgemeiner Eindruck, wenn du dem eine Schulnote geben würdest, wo wäre das angesiedelt?
4-. Also, crazy. um es kurz zu machen, ich bin zwischendurch duschen gegangen. Mhm. Ich habe zwar eine Menge Reveals, aber nichts Relevantes verpasst, während ich geduscht habe. Ja. Also, ich habe es schon mehrfach auch auf allen meinen Social-Media-Kanälen, egal Instagram, Facebook, sonst wo, überall geteilt. Ich fand es enttäuschend, weil es wurde ein riesengroßer Stream angekündigt. Der größte Stream ever, der größte Showcase mit allen Reveals. Und ja, die Sachen, die sie revealed haben, wir haben ja schon gesagt, die Sets, zwei von den Sets haben wir letzten Podcast schon drüber geredet und haben gesagt, hey, da kommt was. Die Zusatzprodukte haben mich überrascht, aber ich habe nichts davon gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Es gab ein paar andere Überraschungen an sich. Der Punkt ist aber, mir fehlen halt, es gab keine Spoiler, es gab keine Karten. Sie haben das Schlimmste, das wird noch kommen, wir reden ja auch drüber über die Zusatzprodukte, da kommen ja auch Pioneer-Decks. Sie haben gesagt, hier sind Pioneer-Decks, hier ist was anderes. Und im Nachgang konnte man dann schauen, okay, was waren das denn überhaupt für Decklisten? Also es fehlte Substanz. Ich habe es schön beschrieben mit, die haben halt mit Farbe in der Luft gewalt, weil sie keine Wand malen wollten. Und das hat mir gefehlt. Der Stream war Entertainment, es waren Reveals halt, dass man sagen konnte, okay, krass, cool, da kommen neue Sets. Aber für mich als Magic-Spieler fehlte da unendlich viel Substanz und Kartenpower, sag ich mal. Auch die Sachen, die sie dann revealed haben als Karten, die waren dann erstens 4 Stunden vorher schon bekannt, weil irgendeine japanische Werbung die schon gespoilert hatte. Und naja, dann waren sie in der Werbung größer als das, was sie im offiziellen Wizard-Reveal-Stream waren. Die Karten waren so klein, die konntest du fast gar nicht dir angucken. Also wenn ich gewusst hätte, wie der Stream wäre, hätte ich mir den Artikel durchgelesen und nicht den Stream live geschaut. Ja. Das ist halt bei mir. Ich weiß, bei dir waren auch ein bisschen gemischte Gefühle, aber ja, man hat es im Stream gesehen.
Genau, also ich war ein bisschen immer hin und her gerissen. Klar gab es auch Ankündigungen, die mir jetzt nicht so gefallen hat, aber im Groben und Ganzen hat es mich sehr daran erinnert, das habe ich, glaube ich, schon letzte Woche gesagt, in unseren Erwartungen. Dass es halt so eine typische E3/Gamescom-Pressekonferenz sein wird. Und wenn man sowas halt auch schon kennt und schon mal verfolgt hat, da wird häufig sehr, sehr, sehr an der Oberfläche maximal ein bisschen gekratzt. Und dementsprechend war meine Erwartungshaltung auch da jetzt nicht so hoch. Ich habe jetzt nicht wirklich erwartet, viele Previews zu sehen, und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe es auch ein bisschen gehofft für den Podcast, dass wir jetzt nicht direkt die Preview-Season hinten anwerfen.
Ja, das stimmt.
Hätte ja auch gut sein können, dass die ersten 10, weiß nicht, Midnight Hunt Previews mit drin sind.
Alle Commander-Decklists und.
Ja, genau, sowas alles. Und also ich würde, glaube ich, dem Ganzen so irgendwas zwischen einer 3 plus bis 2 minus geben. Weil ich fand es halt sie haben sich schon viel Mühe gegeben, und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt den Livestream selbst, also das Event, das aufgezeichnete Event, jetzt nicht nur alleine, sondern halt auch eben nachher der Weekly MTG Q&A Stream. Und man muss einfach sagen, Blake Rasmussen ist für die Firma einfach ein Jesus. Der hat quasi für mich sehr viel von dieser Hitze, von dieser Wut über manche Ankündigungen weggenommen und das halt relativiert und das alles in Perspektive gebracht. Und ich muss halt sagen, ich stimme damit viel überein, was er dann dazu sagt. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, bevor wir noch allgemein darüber reden. Wir werden vielleicht am Ende noch mal ein Fazit ziehen. Aber wir fangen mal mit dem an, was jetzt schon sehr bald passieren wird. Und zwar, ich habe es mal unter der Kategorie zusammengefasst, Organized Play / Events. Organized Play ist ja momentan nicht existent, beziehungsweise es gibt momentan noch die Magic Pro League, es gibt momentan noch Turniere im Digitalen, aber in Paper haben wir das schon sehr lange nicht mehr gehabt. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile in manchen Orten auf der Welt FNMs, Gott sei Dank auch bei uns. Aber jetzt kommt ein erster Schritt wieder in Richtung Competitive Play, eine Championship, und zwar eine Store Championship, die vom 4. bis 5.12.2021, also noch im Dezember diesen Jahres, in WPN-Stores geben wird. Das Format wird hierbei vom Store-Owner quasi festgelegt. Es kann alles Mögliche sein, von Limited über Draft, Limited, natürlich auch Draft, aber Standard, ob Modern, ob Pioneer, egal. Das kann man quasi selbst festlegen und vorher ankündigen. Und es gibt tatsächlich Gewinne, die damit einhergehen. Zum einen, wenn man jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin bekommt eine Arbor-Elf-Promo. Jeder, der die Top 8 schafft, bekommt eine Collective Company-Promo. Und der Gewinner oder die Gewinnerin am Ende kriegt eine Wormcoil-Engine als Promo. Und besonders cool für WPN-Premium-Stores, also die noch mal ein paar Premium Geschichten freigeschalten bekommen haben im Laden, die bekommen sogar den Namen des Local Game Stores auf die Karte gedruckt. Das ist jetzt quasi das jetzt am nächst anstehende Turnier, wie gesagt, vom 4.12. bis 5.12. eine Store Championship in jedem WPN Store, und WPN Premium Stores bekommen halt ihren Namen auf die Promo gedruckt. Wie findest du denn das Event an sich? Ist das was, woran du prinzipiell Interesse hast, oder sagst du, das ist jetzt auch nichts anderes wie ein FNM?
Naja, also Championship gab's ja schon. Es gab ja schon Store Championships.
Ja, der ist klar, aber jetzt meine diese Version.
Diese Version ist einfach nur, ich krieg keine Matte. Ich krieg keine Matte und dafür eine Karte, worüber ich persönlich sehr froh bin. Mhm. Ich gehe aber leider davon aus, dass die Karten in Deutschland deutsch sein werden.
Das stimmt.
Aber das wissen wir noch nicht. Das ist Spekulation von mir. Dazu wurde nichts gesagt. Natürlich nicht. Es ist ein amerikanischer Stream. Aber die Idee davon finde ich gut. Die Store Championship war immer eine interessante Sache. Ob das jetzt ein Draft war, ob das Standard war, ob das Modern war, was wir auch schon hatten. Es war einfach super interessant. Die Leute haben es ein bisschen ernster genommen wie FNM. Mhm. Nicht viel ernster, aber ein bisschen. Aber je nachdem wird es halt vielleicht auch nicht unter Casual laufen oder Regular, sondern wirklich ein Competitive Event. Und wenn das ein Competitive Event läuft und dann Competitive Rules Enforcement Level hat, dann können die Leute es auch wieder ernst nehmen. Dann läuft da ein Judge rum, dann läuft da Turniersachen rum und dann wird halt mal geschaut. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht darüber, dass es nur WPN Premium Stores ihren Namen drauf kriegen. Ich hätte gerne einen Fischkrieg Wurmcall Engine gehabt.
Oh ja, das wäre cool.
Aber Ja. Auf der anderen Seite kann halt nicht jeder hin zum Kunst-VPN-Store jetzt hingehen und sagen, wir hätten gerne unseren Namen auf einer Karte gedruckt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen
kann ich das mit dem VPN Premium schon verstehen und finde es tatsächlich auch cool. Also VPN Premium zu werden ist schwer. Mhm. Das zu halten ist noch viel schwerer. Und dementsprechend finde ich die Belohnungen, die VPN Premium bekommen, auch relativ fundiert und gut.
Ja. Ich glaub, ja, ich muss auch sagen,
auch ein VPN Premium, oder?
Es gibt zwei VPN Premium Stores, wie ich jetzt letztens zusammen also gesehen habe. Mhm. Aber sie sind tatsächlich noch sehr selten. Also das muss man wirklich sagen. Es hat selbst in Berlin nur die größten Läden einen VPN Store Status. Und ehrlich gesagt, als Spieler hat man, also ich merke jetzt nicht unbedingt den Unterschied zwischen Spielen in einem VPN-Store und VPN-Premium-Store. Und tatsächlich im Livestream hat mich jemand gefragt, was heißt denn VPN-Premium? Und ich konnte es jetzt nicht so ganz wirklich sagen, außer halt, dass der Laden halt also in Augen von Wizards of the Coast ein besserer Laden ist, der besser daraus ausgelegt ist, Magic zu promoten. Also
Equipment. Es geht ganz, ganz viel ums Equipment. Es geht um Sauberkeit, es geht um Aufgeräumtheit, es geht um das Angebot. Wenn ihr einen Logo Game Store habt, auf dem auf Bänken, Bierbänken oder auf Gartengarnituren gespielt wird, werdet ihr damit nicht VPN Premium.
Ja.
Wenn du aber einheitliche Tische hast, einheitliche Stühle, eine Playmat für jeden Tisch zum Beispiel und aufgeräumt und ein anständiges Sortiment und am besten noch zwei Toiletten statt nur eine und alles im selben Stil gehalten und damit einen wirklich vorbildlichen Laden, dann kannst du VPN Premium werden.
Ja, also es ist auf jeden Fall cool für Spieler, weil ich glaube allgemein einfach mehr Preise auch bei FNM und so weiter rumkommen. Also es gibt diese FNM Promo Packs auch in Foil dann häufiger werden ausgeschüttet. Der VPN Premium Store hat generell, glaube ich, mehr Promos einfach allgemein zum Vergeben und man spürt das schon, wenn man, glaube ich, drauf achtet und wenn man jetzt direkt vergleicht. Aber oder ja, halt das ist halt
System drin ist.
Ja, genau, oder mit in dem System drin ist natürlich. Aber jetzt sage ich mal, der Otto-Normalspieler, der wird wahrscheinlich das gar nicht merken. Und wenn ihr das herausfinden wollt, ihr könnt quasi einfach in den Locator von Wizards of the Coast gehen. Mhm. Also auf der Magic-Seite findet deinen nächsten Local Game Store. Und da steht es dann, VPN Premium. Die sind mal sehr hervorgehoben und weit oben natürlich aufgelistet. Und ja, es ist halt, wenn das wichtig für euch ist. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man schon googeln muss oder nachschauen muss, ob der Laden, wo man spielt, VPN Premium Store ist, dann ist einem vielleicht auch nicht so ganz wichtig, ob auf der Wormcoil Engine der Name des Ladens draufsteht.
Ja, aber ich muss dabei sagen, mit dem nächsten Announcement, was eben da angekündigt wurde, und zwar eben, dass größere Plays, größere Turniere und Ähnliches eben auch mehr VPN, also mehr Store-Centric ausgeführt werden sollen. Ich glaube auch, dass gerade VPN-Premiums eher dazu prädestiniert sind, auch größere Turniere auszurichten. Weil die meistens auch eine bessere Infrastruktur da hinten stehen haben und auch meistens eine größere Spielfläche und auch meistens organisierter sind. Dementsprechend ist es tatsächlich so, dass das schon relevant sein kann, wo ist der nächste VPN-Premium demnächst.
Definitiv. Und vor allen Dingen, was ich halt cool fände, wenn so ein bisschen, also wenn diese Store Championships wieder regelmäßiger stattfinden würden, und das jetzt nicht so ein einmaliges Dezember-Event ist, sondern halt eben wie ein Arena Open oder so einmal im Monat mindestens stattfände. Und man könnte so sagen, okay, keine Ahnung, in Berlin, wenn wir die zwei Läden haben, der eine macht immer Modern, der andere macht immer Standard und man, oder man könnte es tatsächlich mehr mit einem Event in Verbindung bringen, von wegen, man reist an, man könnte vielleicht sogar, weiß nicht, in ein anderes Bundesland reisen, um halt dort eben ein einzigartiges Format zu spielen oder sowas. Also das gibt halt schon mindestens ein bisschen wieder das Gefühl von Grand Prix beziehungsweise von größeren Events. Ah. Auch wenn dafür natürlich der Preissupport mit den drei verschiedenen Promos ein bisschen gering ist. Aber ich meine, man soll ja die Store Championships jetzt auch nicht mit Grand Prix vergleichen, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber so, ich könnte schon sehen, wenn Leute zum Beispiel sagen, okay, jetzt für so eine Store Championship nehme ich mal einen längeren Weg auf mich und versuche mein Glück mal und fahre dann mal vielleicht eine Stunde irgendwie nach Köln oder sonst wo der nächste VPN-Store ist oder so. Also VPN-Premium-Store. Einfach nur, um da halt mit dran teilgenommen zu haben. Aber das ist nicht das einzige Event, was angekündigt wurde. Zu dem anderen haben wir halt nur leider nicht so viele Informationen. Und zwar sind das Commander Parties. Das werden Events sein, wo hauptsächlich Commander gespielt werden. Und es soll eine Art von, ja, wie soll ich sagen, Story, also man soll in Fraktionen reinspringen und man soll eine Story erfahren durch Commander-Spiel. Und es wurde schon irgendwie angekündigt, als es um Innistrad ging, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, was sich darunter verbirgt, außer dass ich halt, also ich weiß nicht ganz genau, worauf sie hinaus wollen, ehrlich gesagt. Also es wird neue Promokarten auf jeden Fall geben und es wird eine einzigartige Erfahrung in einem lokalen VPN-Premium-Store. Also das wird wiederum eine VPN-Premium-Only-Geschichte sein. Aber ja, was stellst du dir denn darunter vor?
Ich bin ja schon etwas länger bei Magic dabei. Ich kenne Pre-Release-Partys noch so, dass zum Beispiel Dragon's Maze, bestes Beispiel, du kamst dahin, hast dir eine Gilde ausgesucht, dann hast du einen Button bekommen für deine Gilde. Und jeden Sieg, den du in deinem Pre-Release-Spielen errungen hast, hat deine Gilde im Magic Maze, nicht im Magic Maze, im Dragon's Maze Race einen Schritt nach vorne gebracht. Das heißt, du und deine Gilde haben 3 Runner an den Start gebracht, also 3 Pre-Release-Spieler. Und der Runner, der am besten durchgekommen ist, also am weitesten gekommen ist, hat was obendrauf bekommen. Und wenn du es ganz durchgeschafft hast, hast du sogar noch einen Bonus obendrauf bekommen. Genauso ganz langgezogen habe ich auch elendig viele Videos zu gemacht. Diese Theros PvE-Decks, sage ich mal, also Defeat the Hydra, Defeat the God, Defeat the Horde, die halt bei dem ersten Theros gemacht wurden. Du hast zum Pre-Release einen Helden bekommen, den du in einem weiteren Event aufleveln konntest, um ihn dann im dritten Event gegen ihn dieses PvE-Deck spielen zu lassen. Und das hast du 3-mal hintereinander gemacht und am Ende mit allen Helden zusammen gegen Xenagos, den Gott, zu kämpfen. Und also das war über ein Jahr hinweg Storytelling und Entwicklung eines Events. Sowas kann ich mir halt vorstellen.
Ja, also klingt cool, ja. Wäre jetzt aber nicht das Erste, was ich mir gewünscht hätte unter einer Commander-Party, ehrlich gesagt, weil ich halt schon Commander so ein bisschen verstehe, dass die Leute halt ihre eigenen Decks mitbringen und jetzt nicht unbedingt jetzt in Anführungszeichen gezwungen werden, für sowas halt nochmal ein neues Deck zu kaufen. Also es gibt ja auch so ein paar Local Game Stores.
Nee, bitte? Das war jetzt nur Beispiel, dass es beides bei Pre-Release-Events war. Du kannst natürlich auch mit deinem eigenen Deck reinkommen. Es gab ja auch eigene Events.
Ja.
Tatsächlich haben wir in unserem Laden von einem unserer Kunden, der macht das aktuell, wir haben auch so Commander-Runden, wo es dann zum Beispiel darum geht, dass abgestimmt wird über bestimmte Punkte, zum Beispiel, wer hat das witzigste Deck? Oder du hast so eine Stempelkarte, was passiert in deinem Spiel? Und dann hast du wie so eine Bingo oder so ein Quatsch, wo du dann sagen kannst, hey, ich habe das und dafür kriege ich jetzt Punkte und am Ende wird dann nach diesen Punkten ein Ranking-System gemacht oder so.
Ja, es klingt auf jeden Fall cool. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das einbauen sollen. Und es ist ja auch schon wieder bald soweit. Also laut dem Artikel beginnt das Ganze, das erste Commander-Party-Wochenende vom Oktober, dem 30. auf den 31. Eben in VPN-Premium-Stores.
Das ist halt
also,
richtig.
Wenn
das
sie,
ist enttäuschend.
Genau, das ist, muss ich auch sagen, ist ein bisschen enttäuschend. Da wird's dann doch wieder ein bisschen kritischer, dass halt diese Exklusivität darin steht. Vielleicht liegt's halt wirklich ein bisschen daran, dass dieser VPN-Premium-Store innerlich für Wizards of the Coast ein bisschen dazu steht, okay, die können wir mit sowas beauftragen, die können sowas ausrichten, die können mehrere Leute da haben und denen können wir vertrauen. Während halt VPN-Stores halt dann in Anführungszeichen nur Zugang zu Produkt und dem Tournament-System kriegen.
Ja.
Ein gewisser Teil von mir hätte sich's vielleicht irgendwie anders gewünscht, weil ich sehe schon Commander mehr als ein lokales Event, was man halt mehr so auf diesem Trichter, hey, mit einer lokalen Gruppe könntest du ein Erlebnis zusammen haben für ein Wochenende, sehe ich mehr, als dass Leute quasi competitive bei sich im Laden spielen. Einfach nur der Grund, weil das, was ich eben gesagt habe mit dem Anreisen. Also ich glaube, wenn du weißt, dass ein großes Turnier in einer anderen Stadt stattfindet, dann bist du für ein Competitive-Turnier auf jeden Fall eher dazu bereit zu verreisen, als wenn du über ein Wochenende, dann musst du ja noch da bleiben und so weiter, halt Commander spielst. Das kannst du halt mit deiner Spielgruppe immer machen. Und dann muss halt die Promo muss halt cool sein. Und diese einzigartige Erfahrung, die sie halt da anteasen. Da hätte ich halt wirklich gerne ein paar mehr Infos bekommen, weil so richtig hundertprozentig kann ich mir da nichts vorstellen. Aber
das wird
vielleicht
sich
heute
wie ein roter Faden.
Ja, das ist so ein typisches Ding. Aber sag ich mal, was jetzt Events angeht, im Nachhinein im Q&A von Weekly MTG, was direkt im Anschluss von dem Event kam, wurde noch mal gesagt, unter anderem von Blake Rasmussen und Harles oder so hieß sie, die Co-Hostin. Sie sind auch noch ein bisschen auf Fragen eingegangen. Und dort wurde quasi gesagt, dass auch das Ziel vom Play-Team bei Wizards of the Coast halt ist, gerade wegen der globalen Covid-Situation jetzt die Grundpfeiler zu errichten, sich eine Competitive Scene aufzubauen, von innen nach außen quasi. Also man fängt beim Local Game Store an mit den Store Championships und irgendwann soll das halt regional, national weitergehen und dann halt gucken, wenn sich die Covid-Situation beruhigt hat und man dann wieder Events haben kann mit 1000+ Leuten in einer Riesenhalle, wo man nah beieinander sitzt, dann will man dann auch die Events natürlich planen und man sei auf jeden Fall auch bereit. Und der Magic GG Artikel zum Store Championships, der sagt halt auch, we are committed to build a competitive tabletop play, opportunities beginning with in-store play. Also sie fangen wirklich bei in-store play an, mit halt Store Championships so ein bisschen die Competitiveness hochzuschrauben und die späteren Events, die sollen dann darauf aufbauen.
Da musste ich ganz hart lachen. Weil sie vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, genau das eingestampft haben. Sie haben PTQs, RPTQs, PPTQs, alles eingestampft. Es ging nicht mehr. Sie haben alles von den Local Game Stores weggezogen und auf Arena geschoben. Und auf andere versucht, Organized Play. Es wurden Ligen gegründet, die Pro-Player waren, die sich in sich selbst gedreht haben, wo man gar nicht rein konnte. Und. Und auf einmal merken sie so, hey, das war dumm. Ja. Und jetzt drehen sie alles wieder zurück und verkaufen das als neuen Stuff, wo ich halt sag, wäre es nicht einfach cool gewesen zu sagen, ey, wir haben das gemerkt, die Community fand es doof, wir geben der Community das, was sie die ganze Zeit will und fangen jetzt klein an. Wir wissen, ihr wollt auch noch mehr, ihr wollt auch noch nicht nur Organized Play, ihr wollt auch Competitive Play und ihr wollt Pro Play. Mhm. Aber wir bilden das jetzt ganz langsam wieder auf, weil wir haben leider unsere Strukturen eingerissen. Und jetzt bauen wir sie wieder auf für euch, das, was ihr die ganze Zeit wolltet. Und deshalb kommen dazu noch News später irgendwann. Und deshalb seid nicht enttäuscht, dass wir kein Wort über Professional Play oder Competitive Play reden, sondern nur über Organized Play. Es kommt. Aber es wurde ja kein Wort über so. Sie haben es ganz anders verkauft. Mussten sie natürlich machen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schade, by the way.
Ja, das ist halt auch was was bei mir in die Kategorie fällt, von wegen, wäre sehr wünschenswert gewesen, aber ich habe es auch wirklich nicht anderes erwartet, weil ich glaube, sie werden das, wenn dann nochmal Organized Play im großen Stil zurückkehrt, dann werden sie da auf jeden Fall eine einzigartige oder da wird auf jeden Fall nochmal ein neuer Livestream oder ein neues Event dieser Art quasi geben. Weil ich glaube das schon, dass sie realisieren, wie wichtig das den Leuten ist. Und ich glaube nicht, dass Organized Play was sein wird, was sie was sie komplett auslassen werden und sagen, Kitchen Table und Commander wird schon alles richten. ich bin wirklich froh über die Store Championships und ich finde es cool, dass es so der erste Schritt ist, aber man muss auch leider wirklich zugeben, und das ist halt ein Punkt, den man einfach nicht momentan verschweigen kann, jetzt halt eine Ankündigung zu machen von einem Event und alle Leute zu hypen von einem Grand Prix-ähnlichen oder Pro Tour-ähnlichen System, um dann das alles abzusagen, weil Covid gerade wieder zurückkommt. Es ist halt eine schwierige Situation, wo ich auch verstehe, dass dem Play-Design-Team so ein bisschen oder dem Play-Team da halt die Hände irgendwo gebunden sind und dass man gerade jetzt nicht viel planen kann. Und das ist halt ein Punkt. Ich bin auf jeden Fall voll und ganz bei dir, dass dieses Pro-Tour-System einzureißen, ist einfach kompletter Quatsch gewesen. Und ich finde, Arena hätte sich da super rein integriert, aber es ist jetzt nicht was, wofür man Arena, also eine Arena war es nicht wert, das niederzureißen und dann ein Arena-zentrisches Competitive-System aufzubauen. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei Flesh and Blood, die ja jetzt ihr eigenes Competitive-System aufgebaut haben und das einfach auch Pro-Tour genannt haben, was eigentlich schon der Hint ist, so von wegen, oh ja, ihr wollt das nicht mehr, wir schnappen uns das mal und machen unser eigenes Ding draus und die Leute checken sofort, was es ist.
Das rennt ohne Ende. Das ist immens, dieses System, was sie aufgebaut haben. Für so ein kleines Spiel ist das immens und daran sieht man, glaube ich, auch, dass die Leute das haben wollen, dass das wichtig für ein Spiel ist und das wird Wizards nicht verborgen bleiben, das wird keinem anderen Kartenspielhersteller verborgen bleiben, wie wichtig Organized Play und nicht nur Organized Play in einem Store auf regular Basis, sondern auch Competitive und Professional Play, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das wird jetzt nochmal groß den Leuten vor Augen geführt. Deswegen, auch wenn sie nichts angekündigt haben, ich gebe euch Brief und Siegel drauf, es wird wiederkommen. Dass sie nichts darüber gesagt haben, ist halt wirklich dem geschuldet, was du ja auch schon gesagt hast. Sie können jetzt nicht wieder was versprechen, wieder das nicht halten. Das haben sie zu oft schon gemacht. Aber was halt wichtig gewesen wäre, wäre zumindest sagen, ja, wir vergessen das nicht. Dieser eine Satz hätte hunderte Tweets auf Twitter einfach gelöscht. Einfach wäre nie da gewesen.
Ja, das stimmt. Es hätte ein größerer Fokus sein müssen, was natürlich in dem Art von Event, was es halt eben war, und das war halt eben ein Promo-Event, halt eben leider keinen Platz hat. Was riesenschade ist, aber irgendwo nachvollziehbar. Und ich finde halt die Aussagen, die halt im Raum stehen, dass halt sie wirklich dran arbeiten, dass momentan halt wirklich also wenn jetzt Covid morgen vorbei wäre, wäre, glaube ich, die Arbeit daran deutlich verschnellert worden. Aber es ist halt nun mal nicht so. Momentan haben wir wieder die Tendenz, dass die Zahlen steigen und das halt eben auch auf einer globalen Basis. Und oftmals sehen wir ja auch nur Amerika und Europa, wie es in Asien aussieht, das sieht dann immer ganz anders aus. Also es ist halt wirklich noch immer ein Problem und ich weiß, es nervt und ich bin da auch voll und ganz bei, dass sobald es möglich und sicher ist, will ich das auf jeden Fall wieder zurückhaben. Momentan, so wie es ist, nehme ich die Store Championships erstmal und freue mich viel auf den Rest. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen damit mal weiter zu den, in Anführungszeichen, Hauptreleases, heißt die vier Standardsets, die im in Zukunft auf uns warten. Nach den vier Quartalen unterschieden haben wir quasi, das ist das nächste Set, was rauskommen wird, nach Crimson Vow, wir springen direkt mal rein, ist, wir haben es schon befürchtet und es wurde auch schon vorher geleakt, Kamigawa Neon Dynasty im ersten Quartal 2022 mit so einer Cyberpunk-esken Shadowrun slash asiatisch inspirierten Welt im futuristischen Setting. Also sehr viele Neonröhren, sehr viel Blau, sehr viel Pink, sehr viel Cyborg-Ninja, sehr viel futuristisch, Steampunk-mäßig. Wir haben ein paar Artworks gesehen, beziehungsweise ja doch zwei. Und wie ist denn dein erster Eindruck von Neon Dynasty? Ist Kamigawa was, wo du Bock drauf hast, wieder zurückzukehren?
Also, was ich jetzt durchziehen wird, das muss ich einmal ganz kurz, mit dir habe ich ja schon drüber geredet, einmal ganz kurz mit dir sagen, es wird sich durchziehen, dass ich drüber meckern werde, dass ich nicht genug Informationen bekommen habe, weil es eben ein Promo-Event war. Und wenn ich das beiseite lasse, es waren wunderschöne Artworks. Ich liebe Kamigawa. Cyberpunk ist okay für mich, also komme ich mit klar. Wenn eine Welt in Cyberpunk gehen sollte, dann Kamigawa. Und ja, solange sie Ninjas printen, bin ich glücklich. Also ohne Frage. Ich finde, es ist eine großartige Idee. Es ist ein cooles Set dafür und ich freue mich immens darauf. Mhm. Ich hätte nur wieder mal gerne mehr Informationen gehabt. Irgendwas. Klar. Und es wäre nur gewesen so, hey, übrigens, wir haben hier auch noch Ninjas. Und oder wir haben eine Fähigkeit oder so. Das Einzige, was sie angekündigt haben, ist, ja, der Herrscher in 2000 Jahren, den dürfte euch bekannt vorkommen. Noch nicht mal nahm. Nichts. Gar nichts. Und das muss ich sagen, das sind Announcements für Announcements für Announcements und das ist das, was mich den Stream gekillt hat. Aber ich glaube, also Kamigawa finde ich geil, habe ich Bock drauf. Ich weiß nicht, bei dir, Cyberpunk, habe ich noch nie wirklich so nachgefragt. Ist Cyberpunk was für dich?
Also Cyberpunk, ich finde die Artrichtung schon sehr interessant und sehr geil. Ich habe jetzt so selbst noch nichts gespielt in die Richtung, was mir die Welt ein bisschen erklärt. Aber ich habe weder Shadowrun gespielt, noch Cyberpunk 2000, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, was so broken war. das habe ich alles leider nicht gespielt. Ich mag die Ästhetik. Ich habe schon viele, sag ich mal, gerade Animes und sehr viele Filme, die in dieser Richtung sind, sehr, sehr genossen. Eine Frage, die ich direkt wieder zurückschicken kann. Es gab einen riesen Aufschrei damals, als Godzilla-Karten zum ersten Mal rauskamen, von wegen, oh, da ist ja ein Helikopter auf einer Magic-Karte. Jetzt haben wir hier Hightech Delight in einem Magic-Set auf Kamigawa. Bricht das für dich so ein bisschen die Fantasy-Immersion oder findest du es problematisch?
Nee, überhaupt nicht. Also in einer Welt, wo ich mit riesigen Metallroboter-Golems spielen kann, die halt auch durch Luft, Liebe und Freundlichkeit laufen. Natürlich. Und Magie. Natürlich Magie. Ja. Das hat nichts mit Öl oder diese Schornsteine da oben. Da kommt schwarze Magie raus. Das ist kein Schornstein, wo ein Motor drin ist. Nein, nein. Wir haben das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Auch ein Helikopter war für mich vollkommen okay, weil wir hatten schon fliegende Dinger. Allein Mirrodin war sehr, sehr nah dran. Oder halt die ganzen alten Artefakte. Das waren Maschinen. Und gut, jetzt ist es Cyber. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Richtung Elektrizität, ein bisschen mehr Quickie, Bunti, Blinky. Ich finde, das bricht's überhaupt nicht. Auch Cyberpunk ist eine Art von Fantasy-Universum. Da habe ich echt Bock drauf, tatsächlich.
Ja, also ich habe auch mega Bock drauf und es wird wahrscheinlich, bei mir ist, glaube ich, immer der Unterschied dann da, wenn ich die Karten in der Hand habe und wenn ich dann mal sehe, ah, okay, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, Hightech Cyber-Katana als Equipment in meinem Mittelalter Knights Deck oder so drin. Und einfach nur, weil es eine gute Karte ist. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob das Feeling bei mir irgendwie verändert. Ich finde, was jetzt die Welt Kamigawa angeht in diesem Neon Dynasty Setting, ich finde das cool. Ich mag, was man mit der Welt macht, wobei ich gehört habe, ich habe Kamigawa selbst nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass Kamigawa sehr, ja, sehr eintönig, langweilig von der allgemeinen Ästhetik sein sollte, von wegen so dieses traditionell, was man halt unter Japanisch irgendwie versteht, und da war jetzt nichts Großartiges drin, wo man sagt, oh wow, kreativer Ansatz, cool, jetzt mal richtig überrascht gewesen. Und da finde ich halt, sowas in einem Magic-Set allein zu sehen, ist halt schon mal echt was Krasses, was anderes. Und ich bin gespannt, weil auch Cyberpunk sich ja immer anbietet für Sozialkritik, für Konsumkritik, ironischerweise. Bin ich mal gespannt, was sie daraus machen, ob dann, ja, ob es da eine kohärente Story gibt, die irgendwie noch zu verbinden ist mit Kaltheim und Strixhaven oder ob es allein die Story in dem Set alleine irgendwie irgendwas Cooles hat, was dazu passt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter, weil die Frage des Stils lässt sich auch bei diesem Set stellen, und zwar Streets of New Capenna, ein komplett neuer Realm, den wir noch vorher noch gar nicht gesehen haben, ist ja ein urbanes Stadtsetting, wo es Mafia und Gangs gibt. Fünf, glaube ich, wurden quasi genannt, dass es fünf verschiedene Fraktionen geben
Es
wird.
gibt fünf Stück, die alle dreifarbig sind.
Genau. Ah ja, cool. Das habe ich tatsächlich noch nicht erfahren. Aber gut,
Stand im Artikel
dreifarbige.
tatsächlich drin.
Ah ja, cool. Das finde ich
Nicht im
ziemlich
Stream
nice.
natürlich nicht.
Genau, aber halt wie gesagt, diese fünf dreifarbigen Fraktionen bzw. Gangs, die von Dämonen geleitet werden, das ich ziemlich cool finde. Und wir haben ein Bild gesehen, was mir schon diesen Flavor so ein bisschen verkauft hat. Denn auch da würde ich sagen, okay, ich habe erst gedacht, so, okay, urbanes Stadtsetting, jetzt kommt irgendwie was, das New York von heute oder so, und dachte so, oh, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Aber sie haben es echt cool geschafft, so klassische Fantasy-Geschichten mit halt so, also dieses typische 50er-Jahre-Stil, habe ich es jetzt mal beschrieben, mit Leuten in Anzügen, mit sehr viel Prunk, mit sehr viel so Mafia-Film-Ästhetik, aber dann halt Leuten mit Hörnern, Dämonen, Flügelleute und halt Elsbeth soll wieder auftauchen. Finde ich cool. Und auch dieses dreifarbige Theme, muss ich auch sagen, macht mir das Set wirklich auch ein bisschen schmackhafter. Wie siehst du das denn?
Ja, für mich ist das Mean Streets of Gutgetzahn. Das ist ein
Ja.
Hearthstone-Set, wo es um Mafia-Bosse ging und ihre Clans, die drei Fraktionen immer hatten. Und ja, also es jetzt gerade nach den ganzen Hearthstone-Arena-Vergleichen, die wir in letzter Zeit so geführt haben, ja, vielleicht, ich meine, Blizzard hat einige Leute abgegeben, die da gekündigt haben. Vielleicht hört man demnächst mal, dass da vielleicht etwas eingestellt wurde bei Wizards. Ich weiß es nicht. Ich freue mich drauf. Ich finde dreifarbig immer geil. Klar, zweifarbig ist schön. Strixhaven, schön. Nicht Kamigawa. Ravnica, Name vom Podcast, schönes Set. Aber
Ja.
dreifarbig. Dreifarbig ist für mich so das macht ganz, ganz viel weg. Und ich habe da Bock drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Das Flavor gefällt mir unendlich schön.
Ja.
Wie gesagt, als ich im Artikel gelesen habe, das sind dreifarbige Sachen, fand ich es großartig. Im Stream hatte ich so ein bisschen so die Befürchtung, dass sie halt die fünf Gilden, die jetzt nicht in Strixhaven gemacht wurden, da wieder aufleben lassen. Dass wir jetzt einfach Ravnica in zwei Sachen, in eine Schule und in eine Gangsterville eingebläut haben. Da fand ich ein bisschen schade. Nachher, wie gesagt, Artikel lesen ist besser als Videoschauen.
Auf
Dann
jeden
hast du
Fall.
da drinstehen gehabt, dreifarbig, und ich war direkt noch mal 10.000 Mal mehr
Ja.
hyped.
Auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, im Stream so ein bisschen beschrieben als ein düsteres Ravnica. So wirkt es halt ästhetisch. Halt eben, ne, diese typischen Ravnica-Flavor, die sind von dieser Stadt Plain einfach, nur halt jetzt mit von Kriminellen regiert quasi. Und das fand ich halt schon, ich finde es glaubhaft, in so einem Setting halt trotzdem noch Magie und Schwerter und diese ganze
Ja, absolut.
Fantasy-Tropes zu haben. Und ich bin halt wirklich gespannt, was sie damit machen, weil auch gerade, dass halt Demon Crime Families quasi den Fokus bilden, also wo quasi die Bösen im Fokus sind, das passiert ja jetzt auch nicht so häufig in Magic. Und dementsprechend bin ich mal wirklich gespannt, was sie damit machen. Also klingt ziemlich, ziemlich cool.
Ich bin gespannt, ob sie irgendwo eine Tommy Gun verstecken.
Das wäre geil. So, ja, wirklich so knarren einfach. Ja. Aber dann haben wir ein vertrautes Plane. Alte Spieler von früher kennen es natürlich in- und auswendig. Und selbst die aus den letzten paar Jahren werden es auch noch kennen.
Haben Dominaria United. Podcast kurz drüber geredet. Entschuldigung.
Haben wir?
Ja, ganz am Ende haben wir noch drüber geredet, dass ja auch Adum das Set sein
könnte. Die Erwartungen.
Dass du das besonders cool fändest, wenn es das wäre. War ja.
Das stimmt. Genau, da wurde ich ja direkt doppelt überrascht. Ja. Genau, Dominaria United. Wir kehren quasi nochmal zurück nach unserem letzten, nach unserem letzten Besuch in Dominaria. Und es ist diesmal quasi, dass alle Fraktionen irgendwie Frieden geschlossen haben, ist, glaube ich, die Plotline. Oder zumindest, dass man die verfeindeten Fraktionen kommen sich etwas näher und vereinen sich dort quasi. Und das Ganze wird das Anfangsevent sein oder die Anfangszeit von der 30-jährigen Anniversary zu Magic the Gathering, was auch krass ist. 30 Jahre gibt's dieses Kartenspiel einfach schon. Und hier haben wir ganz klassische High-Fantasy-Magic-Setting. Hier werden Charaktere auftauchen. Wahrscheinlich wird wieder eine Weatherlight kommen. Wahrscheinlich gibt's irgendwie einen Teferi und einen Khan, der da noch mal rumspringt und so weiter. Hast du Bock? Ist das so ein bisschen deine Wohlfühlbubble auch? Genauso
wie absolut, für mich? Absolut. Das ist meine Heimat. Das ist Magic, wie ich es kennen, lieben und spielen gelernt habe. Natürlich trotzdem weiter kamen danach die Planes, aber meine erste Zeit habe ich nur auf Dominaria, ohne es zu wissen natürlich, nur auf Dominaria verbracht. Und ich kenne die ganzen Leute. Also ich habe es auch neulich nochmal beschrieben gehabt. Ich fand's bei dem Dungeons & Dragons zum Beispiel super schwierig. Ich hing da und dachte mir so, cool, da ist eine Karte, die wird dritt, kenne ich nicht. Und alle um mich herum, oh, Driss Urden, total geil, oh, krass. Gibt's das Magic-Karte? Ich hing da und dachte mir, cool, das ist eine Magic-Karte, wo alle anderen feiern, nur ich nicht. Das finde ich uncool. Wenn ich aber so einen Khan habe, dann kann ich feiern und sagen, oh, voll geil, Khan. Und alle um mich herum, die halt nichts mit Magic tun, dann gucke ich an so, was ist das denn für einer? Und das finde ich gut. Ich meine, bei dir ist es ja pure Nostalgie, weil für dich war es ja, glaube ich, eins der ersten Sets.
Also ich glaube, das kam schon so ein solides Jahr oder halbes, dreiviertel Jahr schon rein, weil ich habe ja quasi mit Hour of Devastation angefangen, dann kam halt nochmal Ixalan, zwei Sets.
Ja, stimmt.
Und dann halt auch erst Dominaria. Also es ist schon ein bisschen schon drin gewesen und da wusste ich schon, wie man Standard spielt zumindest. Aber ja, es war ein sehr, sehr bemerkenswerter Plane und halt auch ein sehr geliebtes Plane. Auch so ein typisches Set von damals, wo ich mir denke, davon eine Boosterbox im Regal stehen zu haben, wäre richtig geil. Weil nicht nur waren die Karten nice und halt natürlich Teferi, glaube ich, hat er zum ersten Mal wieder sein großes Debüt quasi gezeigt in seiner neuen Version. Und seitdem kam er ja noch mal ein paar Mal häufiger vor. Ich freue mich halt auf die klassische Fantasy. Ich bin vor allen Dingen, also da kommt wieder das Problem, Reserved List. Und wahrscheinlich kann man nicht so viele Reprints von alten Karten machen, wie man gerne hätte. Aber ich habe mir schon gedacht, boah, wenn sie da jetzt nicht coole Reprints reinpacken, die so für Standard noch okay sind, die aber für ältere Formate sehr relevant sein könnten. Ein Vorschlag im Stream wäre Mishra's Bauble gewesen, wo ich denke, wie viel Schaden kann das ein Standard schon machen?
Und es wäre wieder notwendig. Bauble, wenn, dann kommt sie nicht in diesem Set, in diesem Quartal. Man muss jetzt dabei ganz kurz sagen, bevor wir da weiter hingehen, es ist der Slot, also der Q3-Slot, ist der Slot von den ehemaligen Hauptsets. Das ist der Slot, den jetzt auch Magic Adventure of the Forgotten Realms eingenommen hat. Den auch damals Dominaria schon eingenommen hat, weil Dominaria hat ja damals auch ein Hauptset übernommen. Deshalb waren die Karten zwar nicht die überkrassesten Klasse-Karten wie sonst was, sie waren wunderschön und sie waren okayisch, aber sie waren halt nicht überkrass, weil sie haben nur ein Hauptset ersetzt. Und ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob das auch da passieren kann, dass es ein bisschen daran krankt, dass das Set eben auch in diesen Slot gedrückt wird, das eben ein Hauptset ersetzt. Auf der anderen Seite, wenn nicht Dominaria, wüsste ich nicht, welche andere Sachen sie in diesen Hauptslot drücken sollten. Weil wir haben bei Adventure of Forgotten Realms gesehen, bei allem anderen drehen die Leute die Hälse um.
Ja, also tatsächlich, mir war nicht so bewusst, dass die Leute so sehr nach einem Core-Set verlangen. Aber ich meine, wenn dieses Set die Rolle eines Core-Sets übernehmen soll, was ja Dungeons & Dragons gar nicht erst wollte, es kam halt nur zum Slot raus, wo ein Core-Set rauskam, dann gibt's ja kein
doch schon. Tatsächlich.
Nee, es war von Designer-Seite gesagt, dass es nicht quasi die Rolle eines Core-Sets, also inhaltlich, designtechnisch,
soll es kein Core-Set darstellen. Nicht, aber ich glaube, sie haben es mit Absicht an diese Stelle gesetzt.
Das kann sein, das kann sein. Aber wie gesagt, es waren jetzt nicht so Evergreens drin, die man halt so erwartet in einem Core-Set. Genau. Ne? So typisch Beginne-Hier-mäßiges für Magic.
Aber das war Dominaria 1 auch nicht. Dominaria 1 genau. war ein Light, also ein Magic Light, in Anführungsstrichen, was jetzt nicht super einfach ist, so nach dem Motto, meine Kreatur ist ein 3-Mana-2-2 Flieger, sondern sie hatte schon so ein bisschen Interaktion mit drin, sowas wie Wizards, die Karte kostet 2-Mana, Wizards Lightning, die Karte kostet 2-Mana weniger, wenn du Wizards kontrollierst. Aber auch das ist sehr, sehr basic gewesen im Vergleich zu Double Motive CF Karten, die 15.000 Effekte pro drei Seiten haben und was nicht alles. Und wenn das in diesem Slot kommt, wie gesagt, Dominaria ist dafür einfach prädestiniert, wenn das ähnlich aufgebaut werden sollte.
Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie es machen würde. Aber sie haben ja nicht nur eine Chance auf Dominaria, sondern direkt zwei Chancen. Das vierte Quartalset wird, ich wollte fast sagen, ein Retro-Set, aber nicht missverstehen. Es ist immer noch ein Standard-Set, aber es spielt thematisch vor 30 Jahren zur Storyline der Brothers War. Und deswegen heißt das Set auch The Brothers War. Also wieder Dominaria, nur sehr, sehr, sehr viel früher, bevor es zerstört wurde von Urza und Mishra in ihrem ewigen Krieg. Ich weiß es gar nicht. Das ist halt, weiß man's?
Ich sagte, was?
Achso, ja. Ich hab ja gesagt, ich wollte unbedingt mal das The Brothers War Buch mal lesen, aber ich finde es leider online nirgendwo. Und ich hoffe, vielleicht bringen sie es jetzt zum Set ja noch mal raus. Das wäre
wär ja mal was. Neuauflage, das wäre Hammer.
Weil die neuen Bücher, die scheinen ja alle nicht so ganz super zu sein. Dann sollten sie über die alten einfach noch mal bringen. Kaufe ich auch noch mal, kein Problem.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Dominaria war das originale Plane, wo die ersten Sets drauf gespielt haben. Da gibt's alles von Shivan Dragons bis halt zu Sarah Angels und halt eben Urza und Mishra. Und wir werden jetzt kein Retelling bekommen, also im Sinne von, sie erfinden noch mal Neues dazu, sondern sie wollen wirklich diese Geschichte einfach noch mal beleuchten in diesem Set. Also es wird jetzt keine Retcons geben für alle Story-Fans da draußen. Es geht halt nur hauptsächlich um halt eben den Kampf zwischen Urza und Mishra. Und das heißt auch nicht, dass Urza jetzt quasi wieder lebt. Also das war meine erste Annahme, als sie es revealed haben in dem Video von wegen, was, Brothers War? Beide leben wieder, irgendwie Zeitreisen und sie sind irgendwie wieder da. Aber nein, es ist wirklich einfach nur früher angesetzt. Und erzählt jetzt nicht die Geschichte weiter, wobei wir auch von dem Punkt auch schon weg sind. Aber ja, Brothers War, freust du dich drauf? Und
Ohne Ende.
Was erwartest du denn?
Ich erwarte eine Menge Artefakte, eine Menge Maschinen und den Old Frame. Das sind die drei Sachen, die ich wirklich erwarte. Mishras Bubble, Ursas Bubble. Eine von beiden, hoffe ich. Hoffentlich Mishras, weil Ursas wäre dann auch modern legal und das wäre egal. ich freue mich unendlich drauf, weil die Story ist wunderschön. Das ist eine der Stories, die ich zuallererst gelesen habe, die mich richtig gefesselt haben. Deswegen, wenn sie ein Reprint von diesem Buch machen würden, ich würde das so hart feiern. Und ich glaube auch
viele andere. Ist das Buch eigentlich auf der Reserved List? Ist das Buch eigentlich auf der Reserved List?
Gefühlt sind alle Bücher auf der Reserved List, weil sie haben schon Ewigkeiten einfach auch das Mirrodin-Bücher, die Kamigawa-Bücher, sie hätten die lange als Neuauflage mal drucken können, aber gefühlt sind die alle auf der Reserved List und mittlerweile teilweise echt teuer. Und dementsprechend wahrscheinlich. Ich freue mich halt ein bisschen drauf. Ich hoffe, dass sie ein paar ältere Karten aus dem Ursas Legacy und so weiter mal reprinten. Nein, es werden keine Reserved-Karten gereprintet, aber zumindest ältere Sachen, die halt da reinkommen könnten, wären da halt echt ganz cool zu reprinten. Und wie gesagt, eine Menge Artefakte. Artefakte, beide sind Artefakt-Magier und
Ja, ich erwarte auch, dass es nicht ein reines, aber natürlich ein hauptsächlich artefaktgetriebenes Set war. Das Artwork zeigt auch ganz viele Maschinen, Golems, das eben, was du auch eben schon meintest, dass halt wir nicht zum ersten Mal irgendwelche Roboter sehen. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was es damit auf sich hat. Und ich freue mich vor allem, diese Story dann halt eben mit neuen Artworks, mit neuen grafischen Darstellungen und halt eben Dominaria gerade im kompletten Kontrast zu dem zu sehen, wie es halt ein Set vorher war. Ich bin mal gespannt, wie diese Sets halt eben sein werden. Aber ich bin von der Auswahl zumindest, klar, wir haben jetzt 3 von 4 sind Planes, die wir schon besucht haben. Aber ich finde also es gibt jetzt keins, wo ich mir denke, so, nee, habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf. Also kein typisches wie bei Strixhaven, wo es damals angekündigt wurde, okay, das ist Harry Potter, das Set. Also sowas habe ich jetzt nicht. Und ich finde alle Sets eigentlich ziemlich cool.
Ja, ich auch. Also ich freue mich drauf. Die Standardsachen sehen sehr, sehr cool aus. Ich kann mir bei allem was vorstellen. Ich gehe mal davon aus, sie gehen in eine völlig andere Richtung wie das, was wir uns vorstellen. Und am Ende wird es dann doch wieder was ganz anderes. Aber so von den Ankündigungen der Ankündigungen finde ich es großartig und freue mich tatsächlich auf die Standard-Sets, und zwar auf alle vier. Und ich kann mir unter allen vier was vorstellen, was ich seit Jahren nicht konnte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal weiter zu den nächsten Block-Sets. Und zwar, es wurden auch viele Zusatzsets angekündigt bei dem Magic Showcase 2021. Und wir fangen direkt mal an mit einem Set, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, was ich auch nicht wusste, ob das schon geleakt wurde oder nicht. Und zwar ein neues Unset, was wir auch schon seit langer, langer Zeit nicht mehr hatten. Und zwar mit dem Namen Unfinity. Es wird wieder ein Silber-Border-Set werden. Also heißt, alle Karten aus diesem Set sind weder Standard noch Modern noch Legacy noch irgendwas legal. Können allerdings in manchen Commander-Gruppen ein paar Mal in Decks vorkommen. Und das ist auch sehr lustig eigentlich immer. Man kann es draften, es ist hauptsächlich zum Draft gedacht. Zumindest war es ursprünglich mal. Dann kam halt Unstable raus, was so eine, ja, Magic the Gathering Brettspielbox war mit fünf Silver Border Decks. Das könnte man damit wahrscheinlich auch ein bisschen aufspeisen oder
zusätzliche Decks bauen. Die hast du auch mal gereviewt, oder?
Genau, die habe ich auch mal gereviewt und ich fand die tatsächlich ziemlich cool, auch wenn es natürlich da auch Probleme gab, weil es dann halt nur 10 Basic Lands drin sind und die Full Art Basic Lands, die sind ja immer das heiß begehrteste an den Unsets. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass man Full Art Basic Lands überhaupt hatte, oder?
Ja, korrekt.
Genau, mit dem allerersten Unglued. Und die kommen natürlich wieder plus. Und darauf freue ich mich sehr. Ein Reprint der Shocklands, die ebenfalls in diesen Boostern drin vorkommen sollen. So wie ich das verstanden habe, ebenfalls auch im Landslot. Also es wird sehr interessant, wie viele neue Shocklands da in den Umlauf kommen. Und das Setting ist übrigens ein retrofuturistisches Space-Carnival. Setting, also sehr bunt, sehr es erinnert mich ein bisschen an Guardians of the Galaxy, an den Collector und an Thor Ragnarok, wer das gesehen hat, also sehr wild, sehr bunt, sehr Sci-Fi-mäßig. Ein bisschen Space Jam auch fast schon drin. Ja, zumindest vom Logo her. Ein neues Unset mit Shocklands. Hast du Bock?
Länderslots sind mir egal. Für mich, ich bin einer dieser komischen Leute, die Unsets draften und damit spielen, weil die silberborderten Karten total Banane sind und Spaß machen. Meine allererste Erfahrung, ich weiß, ich habe schon oft erzählt, ich werde es immer wieder erzählen, es kommen ja immer wieder neue Leute dabei. Meine allererste Magic-Erfahrung war, ich bin in einen Laden reingegangen, habe einen Typen gesehen, wie er eine Karte zerrissen hat, einen Föhn, so einen Batterieföhn rausgeholt hat und in dem Store angefangen hat, diese Schnipsel auf andere Tische zu föhnen. Das war die allererste Magic-Aktion, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Deswegen war Magic für mich immer das Spiel mit dem Föhn. Und das war einfach in Unglued, war eine Karte drin, die du zerreißen musstest, in die Luft werfen musstest und da, wo ein Schnipsel drauf fällt, die Karte wird zerstört. Egal welches Spiel, egal welcher Tisch.
Ja.
Und das sind Sachen, die haben das für mich geprägt. Ich habe Unhinged habe ich ohne Ende gespielt. Ich hatte zwischenzeitlich über 400, 500 Unhinged-Karten. Aber weil ich sie großartig fand und sie gespielt habe und Spaß damit hatte und ein Cube, Unhinged, Unstable, ja, Unsanctioned, okay, kann man noch mit reinnehmen. Unstable hatte halt für mich das Problem, Unsanctioned war das Set, das Draft-Set. Das hatte das Problem, dass diese Contraption oder wie die hießen, das war viel zu mechanisch. Das war Quatsch, aber so halb Katze, halb Hai war schon cool zu spielen. Und ich freue mich unendlich drauf. Die Länder sind ganz nett. aber für mich tatsächlich nicht das Hauptding. Ich glaube,
also ich muss wirklich,
ist natürlich Shocklander, aber das große Thema.
Ja, also das ist das, wo ich denke, okay, das ist cool, das hätte ich wirklich nicht erwartet, weil so ein Ding, was halt immer bei diesen Unsets mitschwang, ist so, man spielt die Karten, man draftet mit den Karten und die Basic Lands, die Full Art Basic Lands bezahlen quasi das Pack, beziehungsweise holen dann das Geld rein für Sammler. Und das ist halt was, ich bin mit dieser Art von Produkt mehr als zufrieden. Ich muss halt wirklich sagen, nichts ist cooler, als quasi ein Produkt zu haben, was sowohl Sammler oder normale Magic-Spieler als auch die Leute, die halt auf so verrücktem Zeug halt stehen, vereint. Und das hat halt Unstable und alle Unsets bisher immer recht gut geschafft, finde ich. Und jetzt schmeißen sie halt noch Shocklands mit dazu, wo ich sage, okay, krass, das ist wirklich was, wo ich denke, nicht nur freue ich mich darauf, das zu spielen, es wird dann auch das erste Mal sein, wo ich die Möglichkeit habe, ein Unset zu draften, nachdem ich halt mit der Unstable-Box halt komplett auch in Love bin, was das angeht. Also ich habe mehrere Runden damit schon gespielt und ich muss wirklich sagen, halt diese Silver-Bordered-Karten sind halt wirklich schon sehr speziell. Und ich habe mir schon häufiger mal gedacht, so hey, so ein Booster-Tutor irgendwie einfach in ein Commander-Deck mit reinzunehmen. Ich glaube, wenn da die Spielgruppe cool mit ist, dann ist das halt cooler, als was man irgendwie machen kann in Magic. Und dafür stehen halt eben die Mechaniken, die halt in Unsets drin sind. Es sind halt, wie gesagt, eben nicht turnierlegale Karten, die aber dafür dann sehr viel Verrücktes machen. Also eine Karte war dann zum Beispiel der Flavor Judge, wo man eine Aktion, einen Angriff oder was auch immer man vorhat, musste man einen dritten Person außerhalb des Spiels erklären, wie es in der Lore-Perspektive quasi Sinn macht. Und der hat entschieden, ja oder nö. Wenn er nö sagt, wird der Spell gecountert. Und bei ja, ja, passiert halt nichts. Und das passiert halt eben. Ja. Solche Ansätze, man muss
angerufen worden zu sein von
genau. Spielern. Ja, ich habe dich auf jeden Fall mehrmals schon angerufen deswegen und genau, spiel ein Subgame von Magic the Gathering unter dem Tisch und solche Sachen halt, wo man halt ja, wo man einfach ein bisschen kreativ herausgefordert wird und da freue ich mich sehr sehr drauf, dass das rauskommt. Ich mag auch den Stil, der wirkt ziemlich bubbly und sehr sehr funny einfach.
Genau
und
das, was ich von einem Unset haben möchte.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal weiter. Ein Set, womit ich nicht gerechnet habe und mit einem mal wieder unendlich langen Namen, denn es ist mal wieder Dungeons & Dragons drin. Und zwar Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate Commander Legends. Wird ein neues Commander's Legends Produkt, wo ich mir nicht bewusst war, dass das eine Serie ist, oder? Doch. Hast du mit sowas in der Art gerechnet?
Absolut. Also ich habe mit Commander Legends 2 gerechnet, ohne Ende. Mhm. Super wichtiges Set, weil Commander Legends 1 ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Es ist ein für Spieler großartiges Set gewesen. Es ist ein für Drafter großartiges Set gewesen, weil es Commander Draft hatte. Und es ist auch, ich weiß, das ist die unbeliebteste Gruppe, aber es ist auch für Investoren eine großartige Sache gewesen, weil die Karten da draus so gut waren, weil die Booster so cool waren, weil das Setting so cool war. Die Edged Foil daraus waren die einzigen bisherigen Edged Foils, die irgendwie einigermaßen okay aussahen. Und sie haben alte Sachen gereprintet, Partner-Commander von früher, die wichtig waren, die teuer waren, die stark waren. Sie haben neue Partner reingeschmissen. Sie haben Karten reingetan, die in Legacy bis heute relevant sind, im Commander teilweise gebannt sind, Hullbreacher, und wirklich cool sind. Dennoch, und ich muss einfach sagen, es war ein großartiges Rundum-Set, von vorne bis hinten eins der besten Sets der letzten Jahre. Warum da jetzt Dungeons & Dragons Theme drauf muss?
Also ich muss sagen, ich glaube, ich finde Dungeons & Dragons ist ein recht gutes Fit für Commander. Einfach nur, weil eine Dungeons & Dragons Playgroup oder sagen wir mal eine Pen & Paper Playgroup im Allgemeinen und eine Commander Playgroup recht ähnlich funktionieren im Sinne von, wie man sich abspricht, dass es halt ein Kitchen Table Ding ist, dass man halt das zu Hause spielt mit Freunden und so. Und ich glaube schon, dass das irgendwo thematisch zumindest zusammenpasst. Ich muss auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir noch mal ein Dungeons & Dragons Set finden, also bekommen werden so. Wobei ich halt auch nie das Gefühl hatte, dass das erste Dungeons & Dragons Set halt Adventures in the Forgotten Realms, das wirkte nie so out of touch, wo ich gedacht habe, okay, nie wieder bitte, auf gar keinen Fall Dungeons & Dragons Karten, sondern das hat schon thematisch recht vielleicht natürlich hat thematisch recht gut zusammengepasst zu Magic the Gathering. Und ja, ich finde, ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Im Feedback-Artikel, beziehungsweise nicht Feedback-Artikel, sondern in dem Rückblick zu dem Spieldesign 2021 von Mark Rosewater, was wir letzte Woche besprochen haben. Da wurde ja erwähnt, dass es auch ein paar Kritikpunkte an diesem Commander-Draft-Spiel gibt. Erwartest du jetzt mit diesem Set vielleicht eine nicht grundlegende, aber schon auch Anpassungen der Regeln, beziehungsweise wie man Commander Draft spielt?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass sie daraus gelernt haben, gerade den Commander Draft, weil sie wollen damit den Commander-Spielen Drafts beibringen. Und ich finde den Schritt halt genial. Sie haben ein Standard-Set eingeführt, mit dem sie Dungeons & Dragons-Leute holen, geben ihnen dann ein weiteres Set, um sie dann in die Cash-Cow schlechthin Commander zu treiben. Und auch in das Casual Play. Weil diese Leute, die jetzt mit Adventure of the Forgotten Realms wegen Dungeons & Dragons in Magic eingestiegen sind, sind für mich keine Leute, die hochkompetitives Turnier-Magic spielen. Sondern das sind Leute, die Dungeons & Dragons spielen und vielleicht mal eine Runde Magic. Und für sowas ist Commander mehr als geeignet. Also ich stimme dir vollkommen zu, das ist das perfekte Set, um einen Dungeons & Dragons Theme drüber zu hauen.
Ja.
Warum sie es so kurz hintereinander machen mussten, wahrscheinlich, wie gesagt, um die Leute bei Stange zu halten, ganz klar. Warum sie das erste nicht schon außerhalb von Standard machen konnten, weiß ich nicht. Aber ich finde es wirklich, wirklich cool. Und ich denke, die haben ganz viel aus dem ersten gelernt und auch aus dem Dungeons & Dragons beim Design wahrscheinlich schon gemerkt. Weil, ja, sie konnten jetzt keine großartigen Rückschlüsse ziehen, weil das Set wird genauso wie Adventure of Forgotten Realms schon ewig lang in der Mache sein. Und dementsprechend können sie die Sachen nicht mehr canceln, die jetzt schief liefen. Aber wenn es die Reihenfolge ist, dann haben sie in Adventure of the Forgotten Realms angefangen, Karten zu designen und haben, also als Kinder dann sozusagen, und haben dann als Jugendliche beziehungsweise fast Erwachsene ein anderes Set designen mit dem Wissen, was sie vorher hatten. Und deshalb vielleicht ein cooleres Set.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann so sein wird. Aber jetzt auf meiner persönlichen Hype-Liste oder worauf ich mich freue, jetzt nicht so weit hoch. Also da hängt es halt wirklich ein bisschen davon ab, was halt für Reprints kommt. Und halt.
Ob wir weiter im Dungeon gehen? Ob wir neue Dungeons kriegen für Commander? Ja,
und vor allen Dingen, ob wir wieder so einen Effekt haben wie Modern Horizons 2 auf Modern, dass wir jetzt Commander Legends auf Commander haben, wo halt immer mehr Karten reingespült werden, die halt so Must-Plays sind. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ja,
okay, das stimmt. Das ist auf jeden Fall Juvet Lotus 2.
Genau. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, die nächsten beiden Sets, da gibt's nicht so viel zu sagen. Die wollen wir hier nur mal kurz annennen. Und zwar ähnlich wie Commander Legends, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass wir ein weiteres Double Masters bekommen. Nicht. Double Masters 2022 mit denselben Verkaufsargumenten wie das erste Double Masters. Sprich, doppelte Rares, doppelte Foils, vermutlich doppelter Preis. Ich bin mal gespannt, ob sie VIP-Boosters mitbringen.
Mit doppelten Preis.
Ja. Und dementsprechend bin ich mal gespannt. Das soll drittes Quartal 2022 kommen. Und viertes Quartal 2022 kommt Jumpstart 2022. Womit ich wiederum gerechnet habe, dass sie das mal wieder bringen. Das kommt unabhängig vom Historic Horizons of Arena raus. Es wird ein paar neue Sets bringen. Es wurde angeteased, Eldrazi wird es wahrscheinlich geben als ein Halbdeck. Aber ist halt was Schönes, ne? Jumpstart fanden wir beide ziemlich geil eigentlich.
Ja, aber ich muss ein bisschen lachen, als dann in den Chat durchgescrollt wurden die ganze Zeit so, ich habe meine Jumpstart 1 Box noch nicht, jetzt kündigen sie schon Jumpstart 2 an. Ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht so verkacke mit der Distribution. Und ich freue mich drauf. Ich habe Jumpstart 1, ich liebe Jumpstart 1 und Jumpstart 2, wenn sie nichts großartig ändern, wird es großartig.
Ja, aber tatsächlich haben wir noch ein Set, über das wir noch ein bisschen länger reden müssen. Das war ein, ich glaube, das Hauptdiskussionsthema in meinem Stream. Und zwar The Lord of the Rings Tales of Middle-Earth, ein weiteres Universes Beyond-Produkt, was da rauskommt, wird ein vollständiges Booster-Set werden. Allerdings erst 2023 rauskommen. Also es ist noch weit, weit in weiter Ferne. Aber trotzdem haben wir ein paar weitere Informationen bekommen. Natürlich die Charaktere, die man erwartet. Gandalf, Gollum, Frodo, Aragorn werden alle spielbare Karten bekommen. Und das Set wird erscheinen auf Tabletop, Magic Online, Magic Arena, was ziemlich cool ist. 4 Commander-Decks mit beinhalten und natürlich auch Secret Lair Drops dazu, zu dem man auch nichts weiteres halt weiß. Jetzt kommt's allerdings, das Set wird nicht nur Commander, nicht nur Legacy, nicht nur Vintage legal sein, sondern halt eben mit in Modern einfließen. Böse Zungen würden behaupten, das ist jetzt Modern Horizons 3, Lord of the Rings. Wobei sie dazu extra noch mal einen separaten Artikel gemacht haben, wo gesagt wurde, ja, es ist Modern legal, aber nein, es wurde nicht für Modern designed. Das heißt, es könnte sein, dass es einfach so ein Set ist wie das nächste Standard-Set, was jetzt nicht unbedingt Modern komplett auf den Kopf stellt. Was hältst du denn von diesem Spiel mit den Legalitäten? Ist das was, wo du sagst, ist ein logischer Schritt, das macht Sinn? Oder siehst du da ein bisschen das Modern-Format gefährdet?
Ich bin seit Jahren an derselben Argumentation dran. Ich gebe immer wieder denselben Hinweis. Meiner Meinung nach, ohne irgendwelche Quellen zu haben, nur pure meine Erfahrung und dem, was ich sehe, ist Wizards aktuell dran, Legacy und Modern zu mergen.
Ja.
Daraus ein Format zu machen. Und Modern wird das neue Eternal-Format werden. Da sind wir uns alle einig. Und im Eternal-Format darfst du alles spielen. Also werden sie auch irgendwann hingehen und werden alle Karten, die dann rausgekommen, jetzt demnächst dann rauskommen, immer wieder auch Modern legal machen. Das haben sie seit Jahrzehnten mit Legacy gemacht. Das wird jetzt bei Modern genauso sein. Und es wird der Tag kommen, an dem eben die Commander-only geprinteten Karten in Modern auch reinkommen. Das heißt, wenn ihr ein Standard-Set kauft, wie jetzt zum Beispiel das neue Adventure of the Forgotten Realms, und ihr habt Karten da drin, die in den Commander-Decks only drin sind, dann werden die früher oder später auch Modern legal werden. Also diese Art von Karten. Und das wird auch dieses Set sein. Ganz knallhart. Früher oder später wird auch dann anfangen, diese Commander Legends 3 dann vielleicht auch Modern legal zu sein. Gehe ich ganz stark von aus.
Ja, ich also ich sehe die Tendenz zu dem, was du sagst, schon auch. Bei mir ist es, glaube ich, ich habe ein bisschen spekuliert, dass sie einfach drauf pokern, dass jetzt Modern das neue Legacy sein wird. Von wegen, dass wenn man sagt, okay, Legacy ist quasi Vintage ohne Power 9 und mit den ganz broken Stuff aus dem Weg, ist quasi jetzt Modern das Reserved List freie Legacy.
Ja, ja, genau.
Und dementsprechend werden quasi dann alle Sets dann vielleicht dann auch Modern legal werden. Ich hoffe es wirklich nicht, weil das würde quasi, also Legacy in allen Ehren, aber das hat ja auch schon seine Probleme mit quasi, was war damals True Name Nemesis, was halt in einem Commander-Deck geprintet wurde. Ja. Und wenn man solche Effekte dann noch in einem populäreren Modern-Format mit reinbringt und Modern Horizons-Karten reinbringt und Standard-Set-Karten und dann noch auf die Commander-Decks gucken muss, weil irgendwelche Kombos vielleicht damit möglich sind und in welcher Frequenz kommen diese Produkte raus?
Zu viel.
Also da musst du ja fast alle 2 Wochen dein Deck nochmal neu überarbeiten, wenn es dann irgendwie relevante Karten dann da drin gibt. Und das ist halt was, wovor ich riesen Angst habe. Ich finde auch die Entscheidung, Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, ein Modern und Historic, darf man auch nicht vergessen, kommt natürlich auch ein Historic dann rein, legales Set zu machen. Das zeigt für mich schon so ein bisschen Tendenzen, welches Powerlevel uns erwartet. Im Sinne von, es ist zu stark für Standard. Das heißt, es wird irgendwie schon Sachen sein, die man spielen kann, die man auch spielen will. Und sie haben auch den Wunsch geäußert, dass man eben dieses Set nicht nur draftet und dann mit den Karten nichts anfangen kann, sondern man will die Karten auch irgendwo spielbar machen. Sie sagen natürlich, es ist nicht für Modern designed, also wird es wahrscheinlich keinen expliziten Enchantress-Support oder Infinity-Support haben, wie jetzt Modern Horizons 2 zum Beispiel das Modern-Format geprägt hat. Aber es kann halt schon sein, dass wir dann nach Herr der Ringe, Tales of Middle-Earth, auf einmal Blue-White Gandalf als ein legales Modern-Deck haben. Und da mit inbegriffen ist halt noch nicht das Problem der Reprint-Geschichte. Weil, soweit ich das verstanden habe, zählt ja diese Regelung mit, dass wenn Universes Beyond neue Karten quasi, dass die wieder auf der Liste auftauchen, was sie mal vor 6 Monaten oder sowas angekündigt haben, das zählt ja, glaube ich, nicht für solche Set-Produkte da doch.
Genau, es sind nur Secret-Layer-Produkte, die im Universe Beyond sind, die bisher noch keinen legalen Magic-Reprint haben. Also ganz, ganz viele Einschränkungen. Das heißt, wenn ihr eine Karte habt, die super teuer ist, die dann Reprint im Universe Beyond Secret-Layer bekommt, bekommt die keinen weiteren Reprint in der Liste. Aber wenn ihr zum Beispiel Gandalf, den Grauen, auf der anderen Seite Gandalf, den Weißen habt, dann wird dazu keine normale Magic-Karte designt werden. Sondern wenn ihr diese Karte spielen wollt, dann müsst ihr Gandalf spielen.
Ja, und das ist halt das, wo ich ein bisschen Sorge zu hab. Sonst, sag ich mal, allgemein der Flavor vom Set, das ist ähnlich wie Dungeons and Dragons. Es passt wie die Faust aufs Auge ins Magic-Setting, meiner Meinung nach. Ich finde auch zum Beispiel, wir haben ja die Halblinge jetzt drin gehabt in Dungeons and Dragons. Da passen halt die Hobbits auch super rein. Sie werden sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Also, es wird wahrscheinlich ein neuer Kreaturentyp dafür gemacht werden, der halt Hobbit heißt, weil eben Halblinge, das konkurriert halt zueinander. Aber ich finde schon, flavormäßig passt das sehr gut ins Magic. Dass sie diese Entscheidung getroffen haben, das ins Modern mit reinfließen zu lassen, finde ich höchst problematisch. Und ist so ein bisschen wie die erste Ankündigung von Secret Lair. So, jetzt gerade ist es noch nicht problematisch, aber ich mag nicht, wohin die Reise geht, ehrlich gesagt. Und,
wobei ich dabei immer wieder ein bisschen schmunzeln muss, gerade wenn Leute sagen so, ja, da muss ich ja Frodo spielen. Richtig, du musst auch Driss Urden und Tiamat spielen. Der Punkt ist, die kennt so gut wie niemand, der nicht im Dungeons & Dragons-Universum drin ist. Und Herr der Ringe ist halt eine wesentlich größere Popkultur, weshalb wir die Sachen kennen. Aber ich hätte auch gerne andere Karte als Driss Urden, den ich spielen muss. Ja. Aber das bekomme ich ja auch nicht. Und dementsprechend ist das, finde ich, mittlerweile halt einfach, das ist halt kein Argument mehr. Aber ich verstehe, warum man ein Problem damit hat, gerade wenn es richtig große Franchises sind. Und da bin ich halt mal gespannt, in welche Richtung es geht. Es wird bestimmt da draußen eine Menge Herr der Ringe-Leute geben, die sagen, voll geil, voll nice. Und was mir aufgefallen ist, was ich großartig finde, die Artworks, die wir gesehen haben. Das eine Artwork, ohne irgendwelche Sachen dazu bekommen, ist sehr stark an die Bücher angelehnt, wenig an die Filme, was ich sehr, sehr, sehr gut finde.
Ja, ich auch. Ich mag auch, also ich fände es komisch, wenn wir jetzt so Walking Dead-mäßig die Filmcharaktere jetzt mehr gezeichnet bekommen würden, aber irgendwie hat mir das schon, habe ich mir schon gedacht, dass sie mehr auf diesen Bilderbuchcharakter quasi gehen, den auch die Animated Herr der Ringe-Serie auch hatte. Und ja, also ich freue mich auf das Set allgemein, ja, aber ich bin noch richtig vorsichtig, was halt das für Modern bedeutet.
Ja, stimmt.
Aber ich würde sagen, springen wir mal weiter, denn es gibt ja noch viele, viele weitere Ankündigungen, die auch schon sehr bald eintreffen, und zwar Oberkapitel Zusatzprodukte. Mit Zusatzprodukten sind quasi gemeint alle Decks, von denen wir schon wissen, alle Collections oder andere, wo man schon weiß, was vorher drin sind, alle Nicht-Booster-Sets quasi. Und da geht's ja auch schon sehr bald los mit, wie ich es mir sehr, sehr gefreut habe drüber, Pioneer-Challenger-Decks. Ich bin ja Riesenfreund von Pioneer und ich finde, das wird mit immer weiteren Entwicklungen im Modern-Format mehr und mehr vielleicht das bessere Format, wer weiß. Auf jeden Fall hat die Community sehr nach Pioneer-Support geschrien, zumindest die Pioneer-Community. Und jetzt bekommen wir 4 Challenger-Decks, die ja zum ersten Mal dann eben nicht für Standard sind, sondern eben für Pioneer. Und die Decklisten wurden veröffentlicht. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt, leider nicht im Stream drauf eingegangen, was für Karten drin sind. Allerdings habe ich mir die Listen schon angeguckt und auch schon mit ein paar Pioneer-Leuten besprochen. Und dementsprechend so jetzt die erste Empfehlung, natürlich, wenn ihr ne, für ein Set schwärmt und ihr wollt auf jeden Fall das eine Deck haben, dann ist es natürlich außen vor. Aber soweit ich das einschätzen kann, wie kompetitiv die Decks sind, würde ich, glaube ich, auf Platz 1 Halls of Auras sehen, auf Platz 2 Mono Red Burn, auf Platz 3 Sultai Lotus Combo und auf Platz 4 Azorius Spirits. Weil Spirits in Pioneer spielt man normalerweise auch mit Grün mit drin, halt für Collective Company. Aber das ist besides the point. Wie siehst du denn die Challenger-Decks? Hast du denn als Nicht-Pioneer-Spieler auch Bock drauf? Oder siehst du da einen Mehrwert für Local Game Stores und eventuelle FNMs?
Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir die nicht wiederbekommen. Ja. Es gab ein Modern-Event-Deck, was so der Vorläufer der Challenger-Decks sozusagen war. Mit dem schwarz-weißen Token-Deck, was mittlerweile übrigens unendlich viel Geld kostet, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, aber nur gesealed. Die Karten selber sind okay. Ja. Aber das ist gefloppt, weil die Leute es nicht wollten. Dementsprechend hat Wizards das Ding nie wieder angepackt. Die Standard-Sets, die Standard-Decks sind okay. Ich hoffe, dass diese Decks im ähnlichen Preisrahmen sind wie die Standard-Decks.
Oh ja.
Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, die werden da einfach so einen 5er bis einen 10er draufslappen, allein von den Karten, die drin sind. Muss man einfach sagen, die Karten, die drin sind, sind zum Großteil sehr, sehr cool.
Ja.
Und da sind ja auch ein paar richtig, richtig, richtig nice Reprints drin. Und dementsprechend, ich freue mich auf die Decks. Ich stelle ja auch bei mir auf dem Kanal ja auch die ganzen Standard-Challenger-Decks vor. Oder wenn ich mal irgendwas auspacken kann. Ich freue mich, sowas auszupacken und coole Sachen zu sehen einfach. Und es sind halt nur Challenger-Decks. Das bedeutet, man muss noch mal einen guten Batzen in die Hand nehmen, um daraus ein richtiges Pioneer-Deck zu machen. Aber sie sind ein sehr, sehr guter Anfang. Und ich hoffe, dass sie damit auch einfach mal der Pioneer-Community was Gutes tun, nachdem sie alles von Pioneer gescrapped haben.
Ja, absolut. Also ich muss wirklich sagen, also ich habe mit ein paar Sachen gerechnet, dass sie eher drin sein werden als andere Sachen. Eine Sache, die ich ziemlich cool finde, ist zum Beispiel, dass im Ors of Aura Stack eben mal ein Thoughtseize mit reprinted wurde, was halt riesig ist. Also es ist, glaube ich, mit einer neben hier Shrine of Nyx, ist es, glaube ich, mit die teuerste Karte im Format. Und dass die allein, natürlich nur einmal, aber immerhin.
Ja, plus Lurus, halt, oder nicht?
Genau, und Lurus ist quasi auch noch mal im Sideboard drin. Günstig. Also auch eine teure Karte. Also deswegen, das ist ein Argument, warum ich sagen würde, Auras of Auras ist, wenn euch der Spielstil gefällt, das kompetitivste und da müsst ihr am wenigsten noch oben drauf legen, um das, sag ich mal, spielbar zu machen. Soweit, wie ich es einschätzen kann, ich habe jetzt natürlich die Decks noch nicht gespielt oder so, aber meiner Erfahrung nach sind alle Decks auf jeden Fall spielbar. Also von wegen, ihr geht Friday Night Magic hin, wenn Pioneer gespielt wird oder wenn ein Pioneer-Event ist. Kauft euch eins dieser Decks, sleeft sie ab, spielt und ihr habt eigentlich eine gute Zeit. Und das ist eigentlich genau das, was Challenger-Decks halt erreichen wollen, dass man eine Chance hat am FNM-Table. Und das sehe ich mit all diesen Decks. Muss ich wirklich sagen. Und wie du schon sagst, ich freue mich riesig darüber. Ich hoffe, dass wieder ein größerer Fokus auf Pioneer kommt und dass ich glaube auch, dass viele Leute auf Pioneer Bock haben, aber das momentan halt nicht so relevant ist, weil halt, warum sollte man das momentan spielen, wenn man auch andere Sachen spielen richtig kann?
Ja, plus wir haben ja die Ankündigung, die nächste Ankündigung, können wir ja direkt weitergehen. Weitere Standard-Challenger-Decks. Also das scheint mittlerweile eine Instanz zu sein, die einfach jährlich kommt.
Ja.
Das wird dann ja praktisch das sein aus dem Zeug, was jetzt rausrotiert. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Monored Aggro bekommen, weil wir immer einen Monored Aggro bekommen. Wir werden nochmal eine UB Rogues bekommen und was noch für zwei? Also, das sind alle Spekulationen. Wir haben keine Informationen bekommen, natürlich nicht. Aber das sind so meine Spekulationen. Challenger Decks voll Standard. Glaubst du, es ist langsam genug? Glaubst du, Pioneer hätte gereicht? Oder müssen sie jetzt Pioneer und Standard Challenger Decks bringen?
Also ich habe so das Gefühl, dass die Pioneer Challenger Decks langlebiger sein werden als die Standard Challenger Decks, die immer so problematisch waren, weil ich fand die eigentlich immer gut. Zumindest ein, zwei davon waren richtig, richtig gut aus diesem Bundle von Vieren. Und die gibt's ja auch schon jetzt eine Weile. Mhm. Und ich muss halt sagen, das einzige Problem, was ich immer gesehen habe, dass viele Karten halt dann in 3 Monaten plus rausrotieren. Und zum einen sagen sie, dass jetzt die Standard Challenger Decks early 2022 kommen sollen. Was ja schon mal eben, da hast du potenziell mehr von den Karten, aber bis dahin kommen auch schon wieder 3 Sets. Also Standard ist einfach in der Natur der Sache halt einfach ein bisschen mehr hin und her und nicht so konstant, welche Karten gut sind und welche Karten nicht gut sind. Aber hey, es ist hoffentlich erfüllt es halt die Rolle von wegen, hey, kauf dir das Deck und du kannst sofort mitspielen, denn das ist halt das, was wir beide schon bemängelt haben, dass es halt aktuell einfach nichts wirklich gibt, um direkt dran teilzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber Challenger Decks von Pioneer kommen schon am 15. Oktober, also schon recht sehr, bald. Sehr schnell. Und da bin ich mal gespannt, was dabei kommt. Wie gesagt, Standard Challenger Decks Anfang 2022, wie bis dahin Standard aussieht. Wir haben noch eine Rotation vor uns und noch 2 Innistrad-Sets. Mal gucken. Aber das ist auch nicht das einzige Zusatzprodukt, denn auch Commander-Spieler sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Und es gibt wieder eine Commander-Collection, diesmal in Black. Karten, die drin enthalten sind, ich ratter die einmal kurz durch, ist Ghoulcaller Geyser, Ophiomancer, Phyrexian Arena, Reanimate, Toxic Deluge, ein Solring und ein Command Tower, halt in Schwarz inspiriert. Und Liliana Heretic Healer, das ist die Liliana, die flippt dann später in einen Planeswalker. Wie ist dein Eindruck von der Commander Collection und freust du dich, dass es weitergeht in die Richtung? Oder und wie vergleichst du es quasi mit dem Grünen?
Ich vermisse Spellbooks. Ganz großartig. Ja. Einfach weil es ein billiges Produkt war. Ich gehe davon aus, das hier wird genau im selben Preisradius sein. Das heißt, wir werden so 40 bis 45 Euro für das Standardding haben und werden so 120 bis 130 Euro für das Foil-Ding haben. Dann gucke ich mir die Karten an und denke mir,
nee, das ist, glaube ich,
das
nicht
ist
wert,
ähnlich wie mit dem grünen Commander-Deck. Es ist ganz cool, das zu haben. Aber 120 Euro für die Foil-Sachen, das Dreifache am Preis, selbst für 40 Euro. Ja, es sind Karten drin wie Toxic Deluge. Ophiomancer hat, glaube ich, den ersten Reprint überhaupt jetzt bekommen. Reanimate ist immer ein bisschen was wert. Phyrexian Arena sind alles playable Karten, genau wie bei dem Grünen. Wobei hier sind die, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr playable, bis auf Liliana. Aber ich weiß es nicht. Es ist, für mich ist das ein Secret Lair, ohne Secret Lair zu sein.
Ja, ich bin auch nicht so mega begeistert davon. Es ist witzig, dass du die Spellbooks erwähnst, weil ich meine, es ist eine Liliana drin, es hat genau die gleichen Kartenanzahlen. Warum ist das kein Spellbook Liliana? Und die Antwort ist natürlich, weil teure Karten drin sind und weil sie es teurer verkaufen wollen. Aber ja, ich war schon kein großer Fan von dem Grünen. Ich habe das Gefühl, in der Commander Collection Green waren zumindest noch Karten drin, wo man denkt so, oh krass, dass sie das reprintet haben, hätte ich nicht gedacht.
Library?
Genau, Sylvan Library hauptsächlich, aber hier fehlt mal so ein bisschen der Bringer. Also es sind alles nicht 1-Euro-Rares so, aber es sind auch nicht wirklich mehr. Ich glaube, viele Karten, ja, habe ich einfach zufälligerweise. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Ghoulcaller Geyser habe, ich glaube, ich habe im Jumpstart irgendwie gezogen.
Ja, ich auch.
Und sie sitzt da halt jetzt die ganze Zeit rum. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sich das verkaufen wird. Ich hoffe nicht so gut, damit es keine weiteren Commander Collections mehr gibt.
Alle 5 Farben dann durch. Also einen, dann können sie auch einfach aufhören.
Dann könnte es vielleicht dann doch weitergehen mit Spellbooks. Mal gucken. Ein ebenfalls komisches Produkt, wie ich fand, ist das Innistrad Double Feature. Es wird ein neues Draft-Set sein. Also, Anführungszeichen, neues Draft-Set sein. Es wird ein Double-Feature sein von 2 Standard-Sets, wo sowohl Karten aus Midnight Hunt als auch Crimson Vow drin sein werden. Beide Sets, von denen wir noch nicht viele Karten gesehen haben, beziehungsweise von Crimson Vow noch keine einzige Karte gesehen haben. Und die sollen quasi im Stile der alten Block-Drafts halt eben zusammengeworfen werden und bekommen hier einen besonderen Anstrich in einem schwarz-weiß 90er-Jahre, 80er-Jahre Mashup-Horror-Movie Stil. Wie findest du das? Und kannst du es kaum abwarten, die Sachen dir anzugucken?
Das ist so ein Quatsch. Ja. Das ist so ein unendlicher Quatsch. Sie haben, wenn sie jetzt die Draft-Booster abgeschafft hätten für die einzelnen Sets, von mir aus, aber in einer Welt, in der wir eigentlich ein Set-Blocks haben, brauche ich keinen überspannenden Block-Drafts, weil die gibt es eigentlich nicht. Also, ja. Ich finde, das ist nur ein Produkt, um ein Produkt zu haben. Und ganz im Ernst, wer sowohl Crimson Vow als auch Midnight Hunt draften möchte, der nimmt sich zwei Midnight Hunt und einen Crimson Vow oder umgekehrt. Oder jeder bekommt entweder oder, dann kriegst du noch zufällig, welches du von beiden mehr bekommst. Und draftest damit gut ist. Also da brauche ich kein zusätzliches Zusatzprodukt für.
Ja, das stimmt. Und ich finde halt, also es impliziert schon wieder so viel. Es ist quasi ein Reprint-Set von einem Standard-Set, was gerade geprintet wurde.
Ja, genau.
Es ist ein besonderes Art-Style-Geschichte wieder mit drin, Entschuldigung. Von wegen, dass du halt diese Schwarz-Weiß-Version haben und dann wirst du wahrscheinlich immer noch Full-Art-Länder in den normalen Innistrad-Sets drin haben. Es wird wahrscheinlich Showcase-Karten in dem Innistrad-Set halt geben wieder. Und dann halt eben die Extended-Art-Sachen und das Ganze dann nochmal für das Double-Feature. Und du hast alle Karten irgendwie doppelt. Und was das mit dem Preis von den Standard-Karten in Zukunft machen wird, könnt ihr jetzt euch jetzt schon denken. Und ja, ich bin ein bisschen, also ich glaube, deine Begründung ist schon so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen. Von wegen, sie haben kein Set, was Q1 bonusmäßig rauskommt. Die anderen Sachen, also selbst das Unfinity kommt Q2, ebenso wie Commander Legends 2 kommt es auch Quartal 2. Und das ist halt Early 2022. Und das wird dann das, in Anführungszeichen, Bonus-Set.
Es ist praktisch, Timesbury Remastered mit dem Standard-Set.
Ja, und wie cool das ist, das weiß ich nicht. Also ich freue mich wahrscheinlich auf die Artworks, aber ich bin halt kein Artwork-Sammler im Moment, weil ich es mir auch nicht leisten kann. Aber das wäre was, wo ich sagen würde, hey, okay, das generiert mehr Artworks, die man sich eventuell kaufen könnte. Aber naja, lassen wir es mal. Wir haben noch ein Zusatzprodukt, was wieder in die Kerbe Universes Beyond schlägt. Und zwar die Warhammer 40k-Sachen, wo wir ja schon wissen, dass es vier Commander-Decks kommen werden mit ganz vielen Space Marines. Wir haben erstes Artwork gesehen. Und ja, ich muss sagen, also ist das cool? Freust du dich auf 40k-Commander-Decks?
Ich hätte mein Lebens in diesem Stream sparen können, weil sie haben eine Ankündigung gemacht vor Ewigkeiten, zu der sie jetzt ein Ankündigungsvideo gemacht haben, um den es in einer Ankündigung geht, wo ich keine Informationen bekommen habe. Nee, also keine greifbaren. Natürlich habe ich bekommen, es sind Marines drin. Davon bin ich ausgegangen. Das Artwork, wunderschön, keine Frage, hätten sie auch in dem Artikel einfach drunter klatschen können, wären wir alle froh gewesen. Hätten sie vor einem halben Jahr schon machen können. Warum mussten sie das nochmal erwähnen?
Ja.
Wenigstens beim Herr der Ringe-Set haben sie wenigstens gesagt, ja, es kommt 2023, ja, es ist modern legal, hier habt ihr was. Hier haben wir, es sind Space Marines drin. Das ist sozusagen wie, hey, übrigens, da sind auch Länder drin. Ihr habt, also das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ich freue mich auf die Decks, natürlich, weil Warhammer wird bestimmt cool, aber das war super sinnlos. Ich meine, klar, sie müssen es erwähnen, weil es eben zu diesem Gesamtpaket nächstes Jahr 2022 dazugehört, aber dann hätten sie auch einfach kurz ein Bild einblenden können und sagen können, übrigens, es gibt dieses Ding. Aber sie haben ja 10 Minuten so ein bisschen drin rumgedruckst, wo ich mir dachte, das ist nicht euer Ernst.
Vor allen Dingen, wenn du dir nochmal anguckst, Thema Lord of the Rings, zu Lord of the Rings wird's Commander-Decks geben. Mhm. Und die haben weniger Screentime bekommen als 4 Commander-Decks von Warhammer 40k. Klar, es ist eine andere Marke, aber keine Ahnung, es ist halt jetzt gerade, wenn man sieht, was für ein Treatment halt Dungeons and Dragons und Lord of the Rings bekommt, würde ich sagen, Warhammer 40k, die mussten das wirklich schon ein bisschen strecken, weil im Endeffekt sind 4 Commander-Decks so. 4 Commander-Decks überrascht mittlerweile niemanden mehr. Ich glaube, leider Leute, die nicht mal Magic spielen, haben 4 Commander-Decks und dementsprechend weiter im Text. Und zwar, ja, Secret Lair Drops, keine Riesenankündigung ohne Secret Lair Drops. Wir haben tatsächlich aber auch wenige, wir haben aber tatsächlich auch ein paar bekommen, die ja jetzt schon erwerbbar sind, die natürlich dann im Dezember diesen Jahres dann erscheinen, aber immer noch quasi in baldiger Nähe irgendwo sind. Und zwar, wir gehen diesmal nicht alle Karten komplett durch, aber wir gehen auf ein paar Sachen ein, die wir ganz cool finden. Und zwar haben wir zuallererst Kamigawa Inc. Das sind 5 Karten von legendären Kreaturen aus Kamigawa in einem traditionellen japanischen Zeichen-Brush-Stil. Dann haben wir Teferis Time Travel, was eine Secret Lair sein wird mit 3 Old Border Planeswalker mit Regeltext. So wie wenn es keine Planeswalker-Karten gibt, was ich ganz nett finde. Dann haben wir 2 Artist Series, einmal Johannes Voss oder Johannes Voss, je nachdem, mit ja 4 Karten.
Johannes Voss tatsächlich.
Ist das auch ein Deutscher oder?
Johannes Voss, ja.
Okay, krass. Okay, dann Johannes Voss mit einer Selektion von 4 Karten und dasselbe dann mit Thomas Baxa. Und dann noch, achso, Math is for Blockers. 5 Karten, die ganz viele Mathe-Referenzen haben, aber sonst die Karten sind so meh. Wie ist denn dein Eindruck von den Secret Lairs in dieser Super Drop mit dem Namen, das haben wir noch gar nicht gesagt, Out of Time?
Ja.
Also, ist das also, was, worauf du Bock hast?
Das Kamigawa-Ding hätten sie sich einfach sparen können. Das machen sie nur, weil Kamigawa ein Set ist. Die Karten da drin sind alle, wenigstens sie hätten coole Karten nehmen können. Mhm. Aber nein, sie nehmen eine blaue Karte, die niemand spielt, außer ein Group Hug Deck. Sie nehmen eine weiße Karte, die niemand spielt. Sie nehmen eine rote Karte, die super hart verteufelt ist auf dem Commander Play und sonst auch nirgends Play sieht. Sie nehmen eine schwarze Karte, die manchmal als Commander gebrannt ist, aber auch totaler Quatsch. Und sie nehmen eine grüne Karte, die auch total, das ganze Set ist Quatsch. So. Mhm. Die Planeswalker, Old Border. Ihr wisst alle mittlerweile, ich finde den Old Border mittlerweile zum, weil, es ist zu viel. Der Regeltext, ja, triggert mich. Gerade als Judge natürlich, ich finde das Hammer mit diesem, du kannst entweder, oder. Der Kahn sieht großartig aus. Teferi, es sind spielbare Sachen. Dark Faden ist halt, ja, okay. Sehr, sehr cool. Johannes Voss hatten wir, glaube ich, schon, oder? Also die Artworks kommen mir bekannt vor. Und zumindest den vom Sanctum Prelate, wichtiger Reprint, by the way, das kennen wir schon. Das haben wir irgendwann mal auch in irgendeinem Ankündigungsvideo von Wizards gesehen.
Das mag sein. Ich muss ehrlich sagen, was Secret Lair Drops angeht, ich bin da ein bisschen überfordert mittlerweile. Es kann sein, dass wir schon mal Johannes Voss Artist Series bekommen haben. Ich kann mich dann nicht mehr wirklich dran erinnern.
Ja, genau. Nee, aber da sind halt zum Beispiel, also das ist zum Beispiel ziemlich cool, weil es halt Sanctum Prelate hat. Ich habe jetzt gesehen, der voll Sanctum Prelate aus dem Originalset geht mittlerweile über 100 Euro. Naja, wir haben Carpet of Flowers, was halt auch eine sehr teure Karte ist. Mhm. Thomas Baxa ist sehr, sehr, also da habe ich mich teilweise gefragt, ist das noch FSK 13? Also das ist schon sehr, gory, sehr krass. Ja. Und es hat einen Sliver drin. Und zwar einen der 5 Farben Sliver. Sehr cool. Ja, und dann halt Math is for Blockers. Bis ich mal gerallt habe, dass eben die Stärken- und Widerstandskraft-Ding Pi ergeben mit 3,1415 irgendwas. Da habe ich mir, ich hätte am liebsten Kopf einmal durch den Bildschirm. Also der Brazen Burrow ist hier wichtig zu nennen, der Rest ist Quatsch. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir auch alle coolen Karten genannt. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas adden möchtest, aber ich glaube, das waren alle coolen Karten. Und das ist leider Gottes immer so, entweder ist alles Quatsch oder es sind so eine Karte im Secret Lair Drop. Also ich glaube, wir hatten noch nie so ein schwaches Drop.
Ja, ich muss auch sagen, also gerade dieses Methods for Blockers, das ist, glaube ich, das Secret Lair-Äquivalent oder das Magic-Äquivalent zu einem sehr, sehr schlechten Dad-Joke.
Ja, ja.
Von wegen, dass so, ja, guck mal auf die Power-Tafel, das ist 3-1-4-1-5-9 und wir haben das Mathe genannt. Oh, das ist wenig lustig. Ja. Das ist so ein bisschen wie die Full-Text-Basic-Lands. So, ja, okay, super witzig. Das Einzige, was ich wirklich, wo ich wirklich ziemlich cool finde, ist halt wirklich die Old Border, Planeswalker. Ich mag die Art und Weise, wie es halt beschrieben wurde. Es ist natürlich ein bisschen sehr nervig, mal eben was nachzulesen. Aber ich finde das mal ganz nett. Wir haben es ja auch selbst, glaube ich, vorgeschlagen, als wir über Secret Lair Sachen gesprochen haben. Das ist was wäre, was vielleicht interessant sein könnte. Und ich mag halt tatsächlich, dass sie so das alte Wording drauf gehabt haben. Ich meine auch die anderen, also
Counters.
Genau, oder sowas halt wie die Summon-Zeile. Also natürlich steht jetzt nicht Summon Planeswalker Legends, aber Planeswalker Legend anstatt Legendary Creature, was halt bei den anderen Old Border-Karten halt auch oftmals so war. Und das finde ich, das ist so das Einzige, wo ich moderates Interesse hätte. Aber auch das sind wieder, also das ist das für mich coolste Set, aber auch das, was den wenigsten Value für den Preis bietet, und zwar nämlich nur 3 Karten. Ne? Also ist halt natürlich so eine Frage, die man sich immer stellen kann, warum hat das eine Mathis for Blockers für denselben Preis 5 Karten und Teferi's Time Travel hat 3 Karten.
Wo es keinen sekundären Markt gibt, offiziell.
Natürlich, es gibt sekundärer Markt, haben wir uns ausgedacht. Aber ja, das, also, ne, das sind halt so die Secret Lair Drops. Die gibt's halt jetzt, wenn was dabei ist, was euch interessiert und ihr bis Dezember, also bis Ende des Jahres warten könnt, bis ihr die Karten habt, dann ist das was für euch. Ist, glaube ich, anders wie die hier Phyrexians vom letzten Set, ja, die ja value-mäßig halt durch die Decke einfach waren. Ja. Hier gibt's jetzt zumindest nichts, wo ich sage, okay, krass, dass sie das gemacht haben, sondern es ist mehr so, ja.
Kann man mal machen, hätten sie sein lassen können.
Genau.
Ich glaube, das ist aber auch dieselbe Reaktion, die relativ viele Leute der Community auf eine Ankündigung hatten von einem Secret Lair. Der Elefant im Raum.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Es ist so ein bisschen fast schon ein Meme, sich darüber aufzuregen. Aber ja, es kommt ein Fortnite Secret Lair Drop. Fortnite Secret Lair Drops. Und ja, also das Artwork, das sagt schon eigentlich alles aus. Es ist halt Fortnite, Leute. Also das ist halt das Ding. Wir können jetzt natürlich den Boomer memen und sagen, hey, Fortnite ist was für Dreijährige oder so. Aber ich meine, ja, okay, ist jetzt nicht so offensive, weil sie halt auch keine neuen Karten bringen, sondern Fortnite wird nur quasi Reprint sein. Also wenn das ist halt wirklich sowas, wo man sagen kann, okay, wenn Fortnite-Fans unbedingt Magic-Karten haben wollen, so, oder jemand kauft sich das so als Meme, okay. So, das ist halt das, was am ehesten noch von dieser ganzen Showcase ausblende, ist so der ganze Fortnite-Gedöns. Ich finde das Artwork für Magic the Gathering sehr offensive. Einfach nur, weil so dieser ganze Artstil, diese ganze Artrichtung mit den großen Köpfen, mit allein wie der Dude im Hintergrund so fancy, hipster-mäßig, so gar nicht der Stil von Magic eigentlich ist. Und das ist halt was, wo ich sage, okay, das finde ich halt, das möchte ich eigentlich nicht auf einer Magic-Karte sehen. Aber ich persönlich muss es mir auch nicht kaufen und ich werde es mir auch nicht kaufen. Anders sieht's da aus mit dem Street Fighter Secret Lair, wo wir ein Artwork gesehen haben von Chun-Li aus dem Street Fighter Universum. Die, wo wir schon mitbekommen haben, auch da wieder Dad Joke Wizards haut mal wieder einen raus. Sie hat natürlich Multikicker, denn das ist für alle, die es nicht wissen, einer der einfachsten auszuführenden Kombos in Street Fighter ist Chun-Lis Multikick, indem man einfach nur ganz viel Kick drückt und dann kickt sie ganz häufig so eine Wand an Tritte. Und das wird wiederum kein Reprint sein, sondern natürlich neue Karten mit sich bringen. Wie findest du das? Street Fighter und Magic? Siehst du da eine Schnittmenge oder ist das quasi Fortnite für neue Gamer und Street Fighter für alte Gamer?
Ich glaube, auch Street Fighter ist mittlerweile auch weiterhin bei sehr jungen Leuten sehr beliebt. Gehe ich immer noch stark von aus. Haben halt noch dieses alte Street Fighter im Kopf, aber das ist es auch nicht mehr. Das kann ich dir fest und stein sagen. Nein, es ist auch nicht mehr. das Fortnite, finde ich, ich habe den Witz gemacht, es gibt so ein wunderschönes Fortnite-Meme, wo so 2 Jungs Böller anzünden und die ganze Zeit für Fortnite brüllen, während sie Böller durch die Gegend werfen. So ähnlich fühlt sich das an, wenn ich dieses Ding sehe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kenne ein paar Leute, die Fortnite spielen und ich weiß, aus Meme würde ich denen sagen, hey, spiel mal richtiges Fortnite. Und würde ihnen dann diese Magic-Box hinlegen. Das wäre so fast schon eine coole Idee. Und weil es halt Reprints sind von Karten, die es schon gibt, und wir nicht gezwungen sind, Fortnite-Karten zu spielen, finde ich das gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es alte Karten sind. Echt nicht, gar nicht.
Ja.
Bei Street Fighter, ich muss mich ja outen, ich bin ja Tekken-Fan.
Und ja, ich mag auch Tekken.
Ich muss sagen, Street Fighter ist völlig an mir vorbeigegangen. Fast alles. Ja. Also, das mit dem Multikicker habe ich nicht gerafft. Ich dachte, das war, weil die auf dem Artwork so oft zugetreten hat. Ich wusste gar nicht, dass sie halt das auch immer noch macht. Keine Ahnung.
Ja.
Dementsprechend geht das voll an mir vorbei. Und deswegen ist das für mich fast noch schlimmer als das Fortnite, weil mit dem Fortnite weiß ich zumindest, ich kann das kaufen und aus Meme jemandem schenken. Ich kenne jetzt mindestens eine Person, der ich das der Street Fighter schenken könnte, aber sonst habe ich keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Und wenn da jetzt regelwichtige Karten drin sind, dann muss ich mir das holen und kann das erst 6 Monate später vielleicht als Listkarte dann bekommen, wo ich dann nicht diese kickende Frau drauf habe oder wen auch immer. Dann muss ich sagen, lieber das Fortnite.
Ja, also ich kann deine Logik nachvollziehen. Wie gesagt, mich, also Also wenn ich dieses, also ich bin jetzt mal ganz kurz sehr ehrlich, wenn ich dieses Artwork sehe, ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen, wenn das auf einer Magic-Karte in Full Art gedruckt ist und mir dann so ein grinsender Panda irgendwie flossend irgendwo entgegentritt. Und ich denke so, Alter, oh, ihr rapet hier gerade richtig hart die Marke. Aber ich meine, das ist jetzt auch nur meine Meinung. Und wie gesagt, es ist halt auch ein Reprint, also ne, wenn da selbst jetzt ein Fortnite, keine Ahnung, Faceless Looting oder sowas drin ist oder ein Fortnite Bold oder sonst irgendwas. Kann
schlimmer als das alte Faceless Looting sein.
Genau, und dann kannst du es halt auch immer noch die alte Version spielen und no harm done. Street Fighter, ne, es hängt viel davon ab, wie man allgemein zu diesen mechanischen, uniken Karten zusteht, genauso wie die Stranger Things, Secret Airdrop, die ja auch noch im Raum steht, wie zu den Walking Dead Karten. Nee, sie haben im Q&A nachher gesagt, dass sie dazu noch nichts ankündigen können, aber da sehr bald eine Ankündigung zukommt.
Ja, ich denke auch, dass sie dieses Jahr noch kommt. Aber
genau, also kein Artwork wurde revealed oder sonst irgendwas.
Natürlich aber, nicht.
Ja, also ich glaube halt, das wird so ein Ding werden, dass das hoffentlich einfach in keinem Format zu problematisch wird. Und ich bin halt mal wirklich gespannt, wie diese mechanischen, uniken Karten in Magic-Universum dann aussehen werden und wie man denn da rankommt. Und hoffentlich kommt dazu noch mal eine Ankündigung. Aber im Endeffekt, also ich finde, wie gesagt, Fortnite müssen wir gar nicht drüber reden. Es ist fürchterlich, es ist ein Meme. Es ist sowas, wo man sagt, okay, so, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Aber ich meine, immerhin kann man damit leben, so. Oder ich als Magic-Spieler kann damit leben. Und Street Fighter hängt halt davon ab, wie man allgemein zu den
wirklich, das ist wirklich so ein Ding, so, welche Franchise mag ich, welche Franchise mag ich nicht. Ich habe jetzt neulich mit jemandem geredet, der das Secret Lair Walking Dead großartig fand, weil er Magic-Spieler und Walking Dead-Spieler ist. Ich dachte, das gibt's nicht. Aber anscheinend gibt es so Menschen. Die trauen sich nur nichts, was zu sagen, weil sie Angst haben, von den ganzen Magic-Spielern überrannt zu werden.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, ne, ich kann den Appeal voll und ganz nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist, wenn du dann die Street Fighter Secret Lair bekommst, dann kannst du die ja trotzdem nicht in zum Beispiel Modern spielen. Dann sollte man das ja auch Modern legal machen, wie sie es bei Herr der Ringe gemacht haben.
Also aber sag doch sowas nicht.
Nee, das war jetzt auch nur ein Man-Gag. Aber ja, übrigens auch zu Herr der Ringe wird es noch ein Secret Lair geben. Das haben wir eben schon mal kurz erwähnt, aber nur der Vollständigkeit halber. Da gibt's auch noch einen Special Secret Lair Drop dazu. Aber dann haben wir es auch. Wir haben tatsächlich über nahezu alle Produkte geredet, die jetzt in diesem Magic Showcase angekündigt worden sind. Wir haben zudem noch ein paar Nebensachen angekündigt bekommen. Ich glaube, es gibt eine Pin-Subscription für Magic-Karten, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Es gibt neue Würfelbeutel von Ultimate Pro, Ultra Pro. Und was vielleicht noch tatsächlich gar nicht mal so irrelevant ist, ist, dass tatsächlich eine Netflix-Serie von Magic the Gathering kommt. Das wussten wir auch schon. Aber wir haben zum ersten Mal Concept Art gesehen. Von,
ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht erwähnt haben, dass die Russo-Brüder ausgestiegen sind.
Das macht man natürlich nicht über so ein Promo-Event.
Das muss ich sagen, das war so der Moment, wo die Serie für mich einfach gefühlt gestorben ist.
Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast ganz gut gehört. Wenn angekündigt wurde, dass ein Magic-Film oder eine Magic-Serie rauskommt, erwartet man erstmal, dass es schlecht ist. Dann hört man, dass die Russo Brothers mit drin sind. Denkt man, oh, okay, vielleicht ist es ja doch ganz cool. Dann hört man, dass die Russo Brothers nicht mehr da ist. Das heißt, man ist wieder zurück zu dem Punkt, wo man sagt, okay, das ist einfach nicht geil. Aber ja, der Schauspieler, der halt Gideon spricht, das wird Brandon Routh sein, eine Person, die ich jetzt so nicht aus anderen Filmen kenne oder so. Aber er scheint charaktermäßig ganz gut auf Gideon zu passen.
Ja. Wichtig, das haben wir gar nicht erwähnt, es ist ursprünglich, die ersten Bilder, die wir gesehen hatten, war überall Chandra drauf auf dieser Netflix-Serie. Ja. Es wird nicht um Chandra gehen, sondern es geht um, Gideon und Jace. Und ich habe mich gefreut, dass Jason nicht dabei ist. Und jetzt ist er doch dabei. Warum Gideon? Meiner Meinung nach, muss ich ganz kurz loslassen, diese Theorie. Weil Gideon aussieht wie Geralt. Und wir haben eine Witcher-Serie.
Ja, also ein mehr kritischer Approach könnte sein, dass sie ja sich so in die Nesseln gesetzt haben mit dieser, mit dem Charakter von Chandra.
Ja,
dass sie da wahrscheinlich nicht auf die Lupe geguckt werden, ob sie die jetzt richtig getroffen haben. Deswegen
ja, das wird es, glaube ich, auch Weg sein. Aber ich möchte einfach dieses Gerücht in die Welt setzen, dass sie es machen, um Witcher-Fame abzugreifen. Und es wird einen Witcher-Secret Lair geben, wo Gideon nur als Witcher rumläuft.
Oh Gott, ja. Ja, es sind alles Möglichkeiten. Alles ist jetzt möglich. Aber ja, Marc, wir haben es soweit. Wir haben über alles geredet. Es hat sehr lange gedauert.
Ja,
tut uns leid. Aber alles gut. Wie würdest du denn jetzt das ganze Event, jetzt wo wir noch mal drüber geredet haben, Hat sich das an deiner Meinung etwas verändert oder würdest du sagen, würdest du jetzt noch mal ein anderes Fazit ziehen wie am Anfang?
Nee, 4-. Ich hätte gerne Karten gesehen, ich hätte gerne irgendwas bekommen, ich hätte gerne Inhalte bekommen, ich hätte gerne Fleisch dabei bekommen, dass man sagt, man kann, okay, es geht um dreifarbige Bosse, das wäre schon cool gewesen. Decklisten, also alles, was in den Artikeln nachher rauskam, hätten sie doch einfach, dann hätten sie auch die Aftershow einfach streichen können, die Main-Show eine halbe Stunde länger machen können und wirklich Informationen vermitteln können, reintun können. Und nicht zu sagen, hier sind ganz viele kleine Secret Lair-Bilder, da könnt ihr gar nicht drauf sehen, was da drin ist, aber ihr könnt auf unsere Webseite gehen, so, ja dann, warum gucke ich den Stream und bin ich schon lange auf der Webseite? Und das haben sie bei ganz vielen Sachen gemacht. Das Konzept war cool, der Aufbau war cool, das Produktion war bestimmt nicht billig. Es waren super coole Sachen. Mark Rosewater mit einem echten, wirklich echten Astronautenhelm. das haben sie extra nochmal gestated, dass es ein echter Astronautenhelm war und die deshalb den nicht zumachen konnten, weil er dann keine Luft gekriegt hätte. Und so kleine Sachen, super cool. Aber warum das Ganze dann nicht länger machen und wirklich mit Fleisch füllen und sagen können, hier, ja, ihr seid, wir versuchen gerade eine andere Richtung zu machen. Aber kein Fortnite-Spieler wird random auf dem Magic-Stream gucken und sagen, oh, dieses oberflächliche Ding, das gucke ich mir jetzt an. Nein, es sind die Magic-Spieler, die da sitzen. Und für die muss ich was bieten. Und die muss ich dazu bringen, die anderen Leute eben damit anzufixen. Und das ist Ziel verfehlt. Deshalb 4-, weil ich glücklich bin, dass sie nette Leute gefunden haben, die im Stream coole Sachen gezeigt haben. Aber halt nichts Relevantes.
Ja, ich bleib, glaube ich, auch bei meiner Schulnote von 2- bis 3+, weil ich dann doch besser geschafft habe, als ich gedacht hätte, die negativen Sachen komplett auszublenden für mich, weil sie halt auch für mich als Spieler komplett irrelevant sein werden. Es gibt quasi so drei Schichten, die ich alle Ankündigungen so reinpacken würde, und zwar unten so komplett irrelevant, interessiert mich eigentlich kaum, und ich nenne es quasi hier nur, weil wir auf Vollständigkeit irgendwo uns halt auch ansetzen. Das ist halt das Fortnite Secret Lair Drop, ähnlich wie auch das Street Fighter Secret Lair Drop oder das, also eigentlich alles Secret Lair Drops, wenn man ehrlich ist. Das packt da alles rein. Ein bisschen die Commander Collection Black und Commander Legends, wo ich denke, vielleicht kommen ein paar coole Reprints und so weiter mit rein. Dann so die mittleren Sachen, wo ich so vorsichtig schon finde, okay, das könnte cool werden, aber sie können es auch richtig, richtig verkacken. Ist halt Double Masters 2020, Lord of the Rings, das Set, und halt eben so Sachen, ne, wie halt das Innistrad Double Feature und die Standard Challenger Decks. Und dann gibt's natürlich Sachen, die ich halt sehr, sehr positiv finde, und das sind tatsächlich nahezu alle Standard-Sets, die ich zumindest thematisch ziemlich, ziemlich interessant fand. Ja. Die meisten Bonus-Sets, halt eben Unfinity, Jumpstart, Double Masters, freue ich mich auch in gewisser Weise drauf. Ich hoffe, dass sie diese Preispolitik noch ein bisschen korrigieren. Und ja, so war, glaube ich, halt schon, so überwiegt bei mir das Positive dann doch noch dem Negativen, wobei die Negativen auch schon ziemlich
ich finde tatsächlich alles davon positiv. Ich finde sogar die Secret Lair Fortnite positiv, wenn man Fan davon ist. Ich finde das alles, der Inhalt war komplett positiv.
Ja.
Es ist nur am Ziel vorbeigeschrieben. Das ist das, was bei mir immer unter den Deutscharbeiten oder den Philosophiearbeiten drunter stand, am Ziel vorbei, am Thema vorbeigeschrieben. Ja. Da stand bei mir immer drunter, und genau dasselbe würde ich Wizards ja auch schreiben. 4-, haben sie was geschrieben, war ganz cool, aber es ist halt überhaupt nicht das, was sie machen wollten. Und für die Ankündigung, the greatest ever, sorry, da war selbst die letzte cooler, wo wir dann Secret Lair Walking Dead angekündigt haben. Und so den anderen Quatsch, weil da waren auch Previews drin, da waren Sachen drin, wo wir schon wissen, oh, Midnight Hunt, es könnten wieder Werwölfe und es könnten wieder Vampire kommen, die Sets könnten sich darum drehen, ist relevanter für mich, als hinzugehen und sagen, ja, es wird Bosse geben, die Dämonen sind. Wir sagen euch aber erst, wenn ihr im Artikel nachguckt, dass es dreifarbig sind.
Ja, und ich glaube, damit können wir den Podcast dann auch beschließen für heute. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut bei Twitter, bei Instagram, bei Discord, bei MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal nach. Folgt uns, wo ihr wollt und wo ihr könnt. Und nochmal ein spezieller Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Vielen, vielen Dank für euer Support. Wenn auch ihr an dieser Stelle genannt werden wollt, schaut vorbei bei patreon.com/gamery. Und Marc, ich freue mich auf nächste Woche, wenn du mich besuchen kommst.
Ja.
Und dann hören wir und wir beide sehen uns dann nächste Woche. Haut da rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.